Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist in der Woche, es ist ein Dienstagabend und deswegen begrüße ich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich und sehr, sehr gerne in dem schönen München sitzend den Herrn Thomas. Guten Abend.
Hallo Christian, schönen guten Abend nach Köln.
Juti, wir hatten schon mehrfach auf Termin uns terminiert und ich sage, wie es ist, es lag immer an mir, glaube ich zumindest, bin ich sehr, sehr sicher. Beziehungsweise.
Nicht unbedingt, ich war ja auch im Urlaub.
Ja, da, also deinen vierwöchigen Urlaub, ne, davon mal ganz abgesehen. Nee, der war ja eingeplant, ne, der war ja kalkuliert. Du hast ja kurz vorher aufgenommen und dann kurz hinterher. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie es war. Ich Idiot, hab dich noch nicht mal gefragt. Ich schlechter Mensch. Nee, aber danach, ich glaube, ein oder zweimal muss ich verschieben, wegen Krankheiten hier auch in der Familie und so. Aber jetzt sind wir da. Wir hätten natürlich gerne vor dem, wie nennt man das? Opening Weekend. Aufgenommen, aber so können wir zumindest da ein bisschen Revue passieren lassen, was am Opening Weekend passiert ist. Ich verrate, glaube ich, nicht so viel, das gleiche wie letztes Jahr, ne? Jumbo hat, glaube ich, beide.
ich glaube, letztes Jahr war die Bilanz im Prinzip genauso, ja.
Ja. Jumbo hat beide.
Van Baarle hat Het Nieuwsblad gewonnen und Körne, Brüssel Körne müsste ich jetzt auch nachschauen.
Also ich würde natürlich lügen, wenn ich sage, dass ich habe Sonntag nach dem Rennen in Körne direkt gesagt, ja, genau wie letztes Jahr. Das wäre in der Tat gelogen. Aber ich habe irgendwie einen Newsletter, ich weiß gar nicht, woher, warum ich den bekomme. Keine Ahnung, wenn mir da wieder die Daten abgegriffen hat oder wo ich sie hingeschmissen habe, ohne es wirklich nachzudenken. Und da habe ich einen Newsletter von Jumbo bekommen und da stand das drin. Sonst hätte ich es auch nicht gewusst, wollen wir ehrlich sein. Dass denen das auch so viel bedeutet und so. Ein bisschen vorweggegriffen jetzt, aber ich glaube, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen werden das ja eh schon mitbekommen haben. Und ich glaube, sogar bei den Frauen war es auch so. Oder zumindest eine Dame hat gewonnen bei den...
Bei den Damen hat Marianne Voss gewonnen, ja, bei...
Genau.
Omloop Het Nieuwsblad.
Und das war im letzten Jahr, glaube ich, auch so, wenn ich das alles richtig gelesen habe. Jan Tapnik, Marianne Faust, Victorian Omloop. Naja, wurscht. For the second year in a row, we managed to win both classics in the opening weekend, which is very special. Achso, nee, also dann doch nur bei den Herren. Naja, egal. Faust hat auf jeden Fall bei den Frauen gewonnen, hast du recht. Uns geht's gut. Wie sehr sehnst du die Sonne herbei?
Sehr, muss ich sagen. Wobei, ich muss sagen, hier war es also das Wochenende war hier richtig schön und jetzt die letzten Tage hat es eigentlich im Prinzip auch nicht geregnet. War es bei euch schlechter?
Nö, aber so, also für mich ist ja für mich sind annehmbare Temperaturen, wenn man entweder kurze Hose und dünner Pulli oder lange Hose und T-Shirt. Das sind so die ab dann geht's mir gut. Und da war ich noch nicht, muss ich gestehen. Da waren wir noch ein bisschen von entfernt. Und wir hatten auch so ganz viele Sachen am Wochenende, deswegen, also noch bin ich nicht in Stimmung, aber ich bin ganz guter Dinge. Wobei für uns natürlich wichtig war, im Fastelovend und konnten wir den einen Tag schon draußen rumrennen, man hat nicht viel regnet, es war herrlich, der Fastelier hier. Nun ja, diesen Ausflug haben wir dann auch gemacht, aber wir sollten auch nicht zu viel quatschen, weil die Agenda ist lang. Der Rennen sind gar schon viele gefahren worden. Und hast du mich mit dem Wetter aber doch so neidisch gemacht, wenn ich mir jetzt den Wetterbericht fand. Ich habe ja München immer hier auf dem Radar. Nächsten Sonntag, da hast du ja dein Rad wieder, ne? 17 Grad. Kurzwetter.
Ja, passt.
Bei uns ist beständig so um die 10, 12 Grad. Bei euch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger so. Also den Temperatursturz kommendes Wochenende auf Montag, 17 Grad auf 7, muss ich auch nicht haben. Grüße an Greta. Wir hören jetzt auf mit dem Wetter. Du schimpfst dann immer mit mir. Das mache ich nicht mehr. Greta, eine junge Hörerin von uns. Grüße. Gut, kommen wir jetzt zum Rennen. Ich habe mich jetzt vor lauter Tabs und ganzem Kram hier komplett verdaddelt. Omloop Het Nieuwsblad, das war am Sonntag. Für mich fängt ja damit das Rennen, also die Rennsaison erst so richtig an. Das davor, naja, gut, schön und ne, alles super. Und aber so dieses Opening Weekend in Belgien, das ist für mich so wirklich dann, ab dann geht's richtig los. Das vorher ist schön anzuschauen, aber dann zählt's. Und es zählte auch, dass du mir am Samstagnachmittags geschrieben hast, naja, ab wann soll man starten? Oder nee, am frühen Abend, ab wann soll man starten? 70 Kilometer vom Ziel. Und ich dachte mir schon so, ach du Schande, da habe ich ja noch einiges nachzuholen. Und ich muss sagen, hat es recht, viel später hätte ich nicht beginnen sollen dürfen. Weil ab dann ging die Post ab. Was ich noch vermisst habe, ich glaube, das habe ich, weiß ich nicht, ob ich dir das geschrieben habe, man bräuchte für solche Rennen eigentlich sowas wie, ich glaube, Netflix hat das sogar, aber so eine Funktion, dass man mit höherer Geschwindigkeit gucken kann. Weißt du, was ich meine?
Mhm, so wie 1,5-fach oder so, wie man es bei YouTube machen kann.
Ja, genau. Also die junge Generation wie du sagt natürlich, wie man es bei YouTube machen kann. Die alten Leute wie ich sagen, wie man den Podcast-Catcher einstellen kann. Da sieht man. Aber ist ja egal. Wäre schön, ne? Also
können wir. Ja, spart Zeit auf jeden Fall, beziehungsweise wenn man es ein paar Mal gemacht hat, gewöhnt man sich, finde ich, sehr schnell dran und möchte das nicht mehr missen.
Ja, ich höre Podcasts meistens, je nachdem welche, aber die meisten so mit 1,3-facher Geschwindigkeit. Dann kann man die Stimmen noch ganz gut verstehen. Und das würde ich mir auch wünschen für Discovery Plus, die wir ja aktuell nutzen. Wie findest du die eigentlich, Discovery Plus? So.
Naja, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, weil. Ja gut, letztlich muss man sagen, dass die GCN-App im Prinzip schon also aus Nutzersicht unschlagbar war. Also es gab das Ding für alle Endgeräte im Prinzip. Also ich zum Beispiel habe gerade das Problem, dass es für Samsung TV keine Discovery-App gibt. Mhm. Und somit dir nur die Möglichkeit bleibt, entweder über einen Fire Stick das zu schauen oder auf dem Fernseher, auf dem Browser oder aber vom Laptop zu spiegeln.
Mhm. Laptop spiegeln scheint mir jetzt noch das. Aber du sagst, du nutzt es, glaube ich, über den Browser, ne?
Wenn
ich
das richtig.
Ja. Ja, also ich bin auch nicht glücklich. Also ich bin unglücklich.
Ja, sagen wir es mal so, die Inhalte sind ja im Prinzip dieselben, wenn man jetzt mal die Dokus rausstreicht, die bei GCN noch im Angebot waren.
Ja. Ich muss sagen, ich möchte gar nicht sagen, wer, aber irgendein Kommentator hat mich furchtbar genervt bei irgendeinem anderen Rennen. Also jetzt noch nicht bei Omelette Newsblatt oder so etwas, bei einem nicht einer wichtigen, sondern bei einem der weniger wichtigen. Wir möchten gar nicht, also wenn du es weißt, wer es ist, sag's gar nicht erst. Irgendeiner war es, ich weiß auch nicht mehr, was mich genervt hat. Aber da. Sind das alles die gleichen, die vorher auch bei GCN waren? Nee, ne? Da wurde schon ein bisschen rotiert. Ja. Echt.
Ich meine, da hat sich nichts verändert zu diesem Jahr. Also es ist im Prinzip die Eurosport-Kommentatoren-Besetzung.
Okay, dann hatte ich vielleicht auch einen schlechten Tag. Kann ja auch sein, dass mir irgendeiner auf den
Zeiger ging. Du kannst aber weiterhin auch die Sprache wechseln.
Ja, das weiß ich, aber das ist mir manchmal auch zu anstrengend. Also ich finde, wenn es manche, es gibt ja auch einige Rennen nur auf Englisch Englisch oder ja, glaube ich doch, Englisch haben sie ja immer. Da gucke ich das dann auch gerne auf Englisch, aber immer, wenn es eine deutsche Spur gibt, das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend, muss ich gestehen. Also mir ist immer noch lieber besser als gar kein Ton Englisch, aber so immer nicht. Aber ansonsten auch so von der Führung, aber ich glaube, das ist ja auch teilweise so bei der Bedienung mit dem Spulen und so, dass das funktioniert nicht mehr so smooth, wie es früher funktioniert hat.
Nee, das stimmt. Und vielleicht mal auf das Rennen am Samstag zurückgekommen.
Warte, eine Sache noch. Mit dem Spulen und so, ne? Also bis ich zum Beispiel mal gerafft habe, wie man vernünftig spulen kann, vielleicht liegt es auch an dem Apple TV, das kann auch sein, aber irgendwie hat mich das schon so viel Nerven gekostet. Irgendwann hatte ich es dann raus und war dann auch echt happy damit, weil ich war vorher schon wirklich kurz davor komplett, ich hatte schon so Stunts gemacht, dass ich auch wirklich meinen Laptop auf den Fernseher gespiegelt habe, weil mir das mit dem Spulen in der App nicht passte. Weiß ich auch nicht, vielleicht war ich auch zu blöd. Aber jetzt machen wir einen Schritt zurück. Samstag 70 Kilometer vom Ziel.
Ja, da wollte ich auch auf die Übertragung kommen, weil da gab es auch so ein bisschen Chaos, fand ich, oder was heißt Chaos? Es war ungewohnt, von einem belgischen Klassiker so die ganze Zeit irgendwie aufgezeichnete Bilder zu sehen oder Zusammenschnitte nur, wenig Live-Bilder, lag aber nicht an dem übertragenden Sender und einer produzierenden Gesellschaft. Was meine ich, das belgische Fernsehen ist, die da offenbar Probleme hatten, aber zur richtigen Zeit hat sich das dann doch noch wieder eingependelt und zum Rennverlauf selbst war sehr unterhaltsam, wie ich fand. Also es ging hin und her. Ich bin eingestiegen, als da diese relativ große Gruppe mit Pidcock und Van Aert unterwegs war.
Das ist aber dann noch deutlich vor den 70, ne?
Ja, genau. Und ich meine, just in dem Moment, als Pidcock als letzter irgendwie Probleme in der Gruppe hatte. Und da war es dann ja schon so, okay, hätte man gedacht, gut, die Gruppe kommt jetzt dann auf jeden Fall durch. Aber es ging dann hin und her wirklich. Und Jumbo hat eine Karte, oder Jumbo sage ich noch, Wismar Liesebike hat eine Karte nach der anderen gespielt. Zwischendurch hat man dann Jorgensson weggeschickt, Neuzugang von Movistar, der sich da bei den Klassikern gleich emporgetan hat. Ja, da dachte man schon, okay, ist jetzt vielleicht derjenige, der es macht, aber dann plötzlich an der Mauer von Gerardsbergen, die ja dann bei dem Rennen dabei ist, kam dann plötzlich von hinten das Feld irgendwie ran mit Tim Wellens und ja, lief irgendwie alles wieder zusammen, auch Jorgensen wurde da wieder eingeholt. Und dann war so ein Moment des Stillfallens, dann hat man Tratnik rausgeschickt, was dann klar war, dass der Nächste ist, der fährt. Ja, und dann, aufmerksam wie er war, gerade wieder dran, Nils Bolit mitgegangen.
Ja, also wirklich alles ganz kurios, Mann. Es war doch auch zwischendurch mal die Situation, war das auch da, wo 6 Leute vorne waren, wo Laporte, wer war das denn noch, war es nicht auch mal zwischendurch?
Wo ja, man das auch, war die Gruppe mit Pidcock, Deli.
Ja, genau.
Gianni Moscon war ja auch noch anfangs dabei, Tom Skouyens.
Wo sie ja zu 3 Teams. Ja, und da dachte man ja auch schon, also die werden nie wieder, das sagt auch die Kommentatoren, ne, die werden jetzt, unter denen wird auf jeden Fall der Sieger ausgemacht, deswegen dachte ich auch schon so hinterher, okay, da ist auch was falsch jetzt. Ja, und Nils Pollitt, wirklich, also fand ich super, also war eine große Freude, bis circa 200, 300 Meter vom Ziel dann halt, ne? Da irgendwie, ja, weiß nicht.
Der hatte einfach keine Kraft mehr in den Beinen, beziehungsweise im ersten Moment habe ich gedacht, okay, eigentlich blöd angestellt oder die ersten Kommentare gingen auch gerade in sozialen Medien in die Richtung, was hat er denn jetzt da gemacht, den Tratnik auf dem Gepäckträger zum Flieg gefahren. Aber wenn man ein bisschen das hat Revue passieren lassen und nochmal in einem ruhigen Moment drüber nachdenkt, ja, es ist letzten Endes die schlauere Entscheidung gewesen, den sicheren Platz 2 zu nehmen, als anonym in dem hinteren Feld 14. zu werden, weil letztlich hat Tratnik ja die taktischen Vorteile gehabt. Er hat immer sagen können, ich habe hinten Wort von Art, der gewinnt sonst im Sprint. Der ist dann, meine ich, auch sogar Dritter geworden, also hat den Sprint aus der Gruppe raus gewonnen und hat natürlich, ja, Tratnik das ja, in Anführungsstrichen gnadenlos ausgenutzt und Pollitt da so ein bisschen im Wind verheizt. Aber sonst wären sie auch, meine ich, eingeholt worden, wenn
Pollitt
nicht so viel gefahren wäre.
Ich glaube auch, dass das gar nicht so dumm war. Also ne, lieber Zweiter als Zehnter und lieber einen sicheren Zweiten als die Spekulation. Ich meine, Tratnik, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ne, der ist ja auch, also das ist jetzt kein waschechter Sprinter, ne, aber auch ein tempoharter Fahrer. Der hat ja Giro-Etappe schon gewonnen, ne, ich meine, okay, ist so wenig.
Ja, aber machen wir uns nichts vor, wenn beide gleich frisch zum Ziel kommt, dann grillt Pollitt Tratnik in 9 von 10 Fällen.
Wahrscheinlich schon, aber ne, Tratnik also mit viel Erfahrung und Team Wismar hat ihn wahrscheinlich auch den ganzen Tag über, zumindest bis zu dieser einen Attacke, nicht viel machen lassen. Insofern, ja, und hat auch bei der Algarve-Rundfahrt ne, schon gute Beine bewiesen, da ist er Dritter geworden. Insofern ist er vielleicht auch gerade mal in der Form seines Lebens, ne? Und dann hat man einen guten Tag. Und Pollitt hat viel gearbeitet an dem Tag schon. Auch einen guten Tag, sonst warst du beim Urlaub nicht Zweiter. Aber ja, da fehlt halt einfach das Glück, das Glück des Tüchtigen da so ein bisschen. Und ich gehe mit dir. Also ich glaube auch, dass lieber ein sicherer Zweiter als ein unsicherer Zehnter. Weil da kam ja wirklich, also in dieser Gruppe waren sie alle drin bis Platz 34, ne? Da wirst du dann durchgereicht, bis auf einmal 15. Na ja, toll. Also, ne, und hast du da für die letzten, wie viele Kilometer waren das? Schon 10, 12?
Ja,
ich schätzen.
Kommt hin.
Den Arsch aufgerissen und wirst dann 18. Ja, Glückwunsch. Insofern, ja. Ich glaube, die ganzen Leute, die dann sagen, ja, jetzt hat den auf dem, wie hast du eben schon gesagt, auf dem Gepäckträger dahin geliefert. Ja, stimmt, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem die richtigere Entscheidung gewesen, finde ich auch. Also ich glaube, man gönnt es ihm, hätte es ihm einfach gegönnt. Punkt.
Die richtige Entscheidung, aber im Gesamtbild der Karriere von Nils Pollitt zieht sich das natürlich tragischerweise so ein bisschen durch, so ein roter Faden, will ich fast sagen. Ich erinnere mich an eine Etappe bei Paris-Nizza, wo er in einer Ausreißergruppe mit Jérôme Cousin unterwegs war und der ihm wirklich die ganze Zeit nur am Hinterrad saß und er dann im Sprint besiegt wurde von dem. Und auch, ja, Paris-Roubaix 2019 erinnern wir uns alle noch sehr gut dran, wo Pulit mit Gilbert auf die Radrennbahn kommt und dann, ja, eigentlich von einem Fahrer, der mal auf der Bahn groß geworden ist, sagt er ja immer wieder selber hinterher auch, hat er sich selbst über den Sprint geärgert, den er da gefahren ist.
Aber es gibt ja auch noch andere Fahrer, die sehr oft Zweite geworden sind und gute Karrieren hingelegt haben. Insofern, ja, vielleicht hat er dann irgendwann mal ein extrem erfolgreiches Enkelkind. Kann sein.
Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sieht man jetzt schon, dass ihm dieser Teamwechsel sehr gut getan hat von Bora zu UAE. Bei Bora war ja immer so ein bisschen die Tonalität jetzt, dass gesagt wurde, okay, wenn in irgendeinem klassischen Rennen Sprinter da ist, sind seine Freiheiten dann eingeschränkt, sondern wird halt immer geguckt, eher, dass man auf den Sprinter fährt oder für den Sprinter fährt. Und bei UAE ist es jetzt so gewesen, das hat sehr gut geklappt jetzt mit den beiden, Tim Wellens und Pulit als gleichberechtigte Kapitäne an den Start zu schicken. Und am Samstag hat Pulit gefeuerwerkt, beziehungsweise Wellens auch. Und am Sonntag war dann Wellens, der vorne dabei war.
Ja, können wir direkt hingehen. Ne? Kone, Brüssel, Kone, das der zweite Akt dieses Opening Weekends. Ich hatte jetzt leider Gottes am Anfang schon gespoilert, in welche Richtung der Sieg ausgeschlagen ist. Das wiederum habe ich keine Bilder gesehen, nur den Zielsprint. Deswegen kann ich da inhaltlich sonst zu dem Rennen so deutlich weniger sagen. Aber ja, eine Gruppe von drei Fahrern hat sich irgendwann über eine Attacke abgesetzt, würde ich mal dem Ergebnis interpretieren. War diesmal, glaube ich, was ich gelesen habe, relativ weit vorne schon. Irgendwie 90 Kilometer?
Naja, gut, also bedingt durch die Topografie des Rennens sind im Prinzip ja fast alle Steigungen so in der Mitte des Rennens oder am Anfang bis zum Ende des zweiten Drittels des Rennens, die wesentlichen Steigungen. Und dadurch bedingt ist eine Mannschaft, die offensiv fährt und einen Massensprint verhindern will, immer dazu gezwungen, da schon früh was zu unternehmen. Und genauso hat Swiss mal diese Bike gemacht. Die haben das komplette Feld nacheinander auseinandergefahren, in der Mitte des Rennens drin schon und zwischenzeitlich, als dann eine relativ, ja, als diese größere Gruppe dann weg war, waren es dann irgendwie schon 4 Minuten oder so mal auf das größere Feld. Oh, und Wout van Aert hat dann diese Gruppe vorne nochmal ausgedünnt, sodass dann...
Es ging so, er hat, also als wenn das so eine Überlegung wäre, ich könnte jetzt nochmal ausdünnen. Und es ist ja eigentlich auch fast schon so, ne? Also so, dass man das schon Schachbrett vom Reiten...
Ja, genau. Also was mich überrascht hatte, dass da dieser junge Neuseeländer Lawrence Petey von Groupama FDJ relativ lange dabei war, aber der ist dann weggefallen bei der Tempoverschärfung von Wout van Aert. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Helling das war, aber ich meine an der vorletzten oder letzten. Und dann sind drei Fahrer gemeinsam in Richtung Ziel gefahren, Tim Wellens, Wout van Aert und Euer Lascano. Letzterer, also der Spanier, ist da ja gerade so mitgekommen. Also er war froh, dass er in der Gruppe überhaupt dabei war. Vielleicht für manche so ein bisschen überraschend, dass der, also ein Spanier, der jetzt bei den Klassikern vorne mitfährt. Wenn man jetzt aber so ein bisschen schon die Saison verfolgt hat, dann gar nicht, weil er hat mit einem extrem langen Solo auch schon Klassiker HN gewonnen. Also dieses Gravel-Rennen, im Prinzip die spanische Version
der
Strade Bianca. Und galt auch bei den Wettanbietern als einer der Mitfavoriten. Also war jetzt nicht unbedingt erstaunlich für die Leute, die so ein bisschen verfolgt haben.
Einschub, Jan Tratnik und Tim Wellens auch da auf Platz 3 und 4. Also bei diesen Klassiker, wie spricht man das? Rhein
Paraíso Interior.
Um Gottes Willen, es geht um Einrichtung. Aber die auf 3 und 4, also auch da bestätigt sich das mit der Form.
Ja, eine gewisse Duplizität der Ereignisse war
das. Sehr schön, ja.
War das dann schon, also konnte man schon so ein bisschen ablesen, wer ist da für die Klassiker gut drauf. Klar, ein Sepp Kuster, der jetzt irgendwie Sechster wird, der startet jetzt nicht bei Omloop het Nieuwsblad oder Kone Brussel Kone. Da wäre das Risiko doch zu groß. Aber die anderen genannten von dir, die waren dann auch am Opening Weekend mit die Protagonisten. Ja gut, diese Dreiergruppe, da musste man jetzt kein Prophet sein, dass Wout van Aert gegen die beiden den Sprint gewinnt. Also da gab es das ein oder andere Spielchen schon in der Gruppe, dass so ein Tim Wellens mal versucht hat, von der letzten Position wegzufahren, aber Wout van Aert war einfach so stark, dass da jede Lücke zugefahren ist und dann auch den Sprint sehr souverän gewonnen hat.
Ja. Und also damit kann man sagen, hat, wie nennen wir es jetzt, Team, ich sag Team Jumbo einfach, Team Wismar muss ich jetzt sagen, ach shit, schon verkackt, Team Wismar das Wochenende einfach so die Akzente gesetzt, wie sie sich vorgestellt haben, ne? Also wie soll es besser gehen als so? Und ja, kann einen freuen, ne? Kann man gratulieren. Ich habe aber heute schon die Stimme gehört, naja, wollen wir mal deren Dominanz nicht zu früh so, ne, also so sehen, da gibt es ja noch den Mathieu, der danach kommt. Dann
eben, also das ist ja so die große Variable, die da noch ins Spiel kommt bei den anderen Klassikern, wenn halt eine Mannschaft Alpecin-De Koenig mit Mathieu van der Poel auch, Philipsen war jetzt am Sonntag schon am Start und auch recht weit vorne dabei, wenn der noch mit dabei ist, ja, dann ja. Wird man sehen, wie viel diese Siege vom Team Wismar Lisa Bike wert?
Ja, also ne, ist das, was sie jetzt da einfach alles, das sind ja kleine Rennen, ne? Das kann ich sagen. Was hat früher damals Kev immer gesagt? Shitty, small shitty races, die Greipel gewinnt.
Ja, das würde ich lieber keinem Belgier sagen. Das sind ja schon absolute
Eben. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Das ist es ja nicht. Also ne, das sind ja schon größere Veranstaltungen.
Nee, klar, aber bei
Wout van Aert nichtsdestotrotz
steht natürlich die Saison unter einem, unter einem Vorzeichen geschrieben, ja. Nämlich, dass er endlich Flandern-Rundfahrt oder Roubaix gewinnen will. Und ich finde das ganz spannend, dass er so ein bisschen anderen Ansatz fehlt, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen im Podcast, also dass er Cross-Saison sehr dosiert gefahren ist und jetzt auch im Prinzip vorher jetzt vor den weiteren Rennen, die er jetzt fährt, hat er dann nur die Klassiker drin, also hätte jetzt weder da Tirreno noch irgendwie Paris-Nizza oder Mailand-Sanremo, er hat dann wirklich nur die belgischen Klassiker sich rausgepickt plus Paris-Roubaix.
Ich habe auch irgendwo, frag mich nicht wo, habe mich in den letzten 3 Tagen aus anderen Gründen mit Reifen und Kombinationen und so weiter beschäftigt. Und da gab es auch irgendwie so hier, ich laufe jetzt durch den durchs Fahrerlager und da wurde auch berichtet, dass eigentlich Van Aert einer der wenigen ist, der jetzt schon mit einem Setup fährt, wie man sich es bei Paris-Roubaix vorstellen könnte. Also ich glaube, da ging es aber nur um hier Vorbau, Lenkerkombination, bla bla bla. Also wo man sagt, das ist das, was man bei Paris-Roubaix fährt, also dass auch da jetzt schon beim Material auch eigentlich schon bei Paris-Roubaix ist.
Naja, ist verständlich, nach dem Desaster, was im letzten Jahr für Jumbo passiert ist, als erst Laporte diese Panne hatte, den Blattfuß, und dann Wout van Aert im entscheidenden Sektor, deswegen die Attacke von Van der Poel nicht mitgehen konnte.
Ja, aber das, ich will damit nur noch unterstreichen, was du gesagt hast, ne? Also dass da wirklich alles drauf ausgerichtet ist. Ja, das war Kurne, Brüssel, Kurne. So als der Höhepunkt, und ich glaube, die anderen Geschichten, die werden wir jetzt ein bisschen schneller abhandeln können, vor allen Dingen, wenn es die Rundfahrten sind. Springen wir zur UAE-Tour, wo ich gerade schon ein kleines Thema angedeutet habe, was wir auf jeden Fall besprechen müssen. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt keine Bilder, maximal mal so einen Massensprint gesehen, aber
kein Problem, ich habe alle Etappen gesehen.
Das überrascht mich jetzt nicht, aber man muss auch sagen, meistens ist es ja landschaftlich und von der Strecke her und so auch weniger reizvoll, jetzt mal abgesehen, es gibt ja einmal diese Bergetappe, die war, glaube ich, bei Etappe Nummer 3 oder 4 oder so, ne?
Gibt's 2.
2, okay. Dann
die letzte war auch eine.
Okay. Also, ne, aber ansonsten, Etappe, was war das dann? 1, 2, 4, 5, sind ja dann noch eher flache Etappen, wo es zum Sprint kommt und wo man schon den Unterhaltungswert suchen muss, finde ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Nee, klar, aber wenn man Sprints mag und sich das Starterfeld anguckt, dann war das schon extrem namhaft, was dabei war. Also Caden Groves, einen Mark Cavendish, einen Sam Welsford, der 3 Etappen bei der Tour Down Under gewonnen hat, einen Sam Bennett im neuen Trikot von Decathlon, dann Tim Mellien, Olaf Coy, Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen. Also im Prinzip hat da fast kein namhafter Sprinter aus der Weltspitze gefehlt. Und dafür aber, muss ich sagen, fand ich die Sprints dann doch sehr eindeutig immer.
Okay, klemm also, ich auf. Also was war mit Kev? Kev war nicht da, ne? Der war woanders unterwegs.
Der war schon da, aber der hat ein interessantes Interview am Rande der Rundfahrt gegeben, wo er gesagt hat, so nach dem Motto, also er hat ja auch die Möglichkeit, sich da jetzt irgendwo bei einem anderen Team in den Zug mal reinzuhängen, um dann ein gutes Ergebnis einzufahren. Aber er hat gesagt, wir trainieren hier lieber unseren Zug, als dass ich mich irgendwo in einen anderen Zug einschleuse und Sechster werde. Also mir ist dann lieber jetzt das Team einzuspielen, bei so einer Rundfahrt dafür zu nutzen, anstelle dann auf Ergebnis zu fahren. Also sinnvoll aus meiner Sicht, weil absolut. Für ihn zählt ja nur die Tour de France.
Absolut. Also hat man so auch, was heißt selten erlebt, aber ne, dass das so klar kommuniziert wird auch, ne? Also nicht hinterher irgendwie als Ausrede, so nach dem Motto, ja, nee, wir haben hier den anderen Job zu erledigen und so, ist nicht wirklich, ne, Ergebnisse ziemlich, das wirklich von vornherein so zu kommunizieren, finde ich, hört man selten so klar und finde ich deswegen eigentlich super.
Ja, aber wenn wir es mal durchgehen.
Genau.
Erste Etappe, war ein Gegenwindsprint. Also da musste man sich möglichst lange verstecken. War dann auch recht kurios beziehungsweise chaotisch. Gaviria und Molano haben viel zu früh angefahren. Und dann Tim Mellier hat genau richtig abgewartet, war ja erst 50 Meter vom Ziel oder so an der Spitze und hat dann gewonnen, was das Ganze so ein bisschen überschattet hat. War ein Massensturz in dem Sprint selbst drin. Also da ist ein Anfahrer von Bora, der ist ausgeschert und wurde dann von einem Fahrer von Lotto Destiny touchiert. Und dieser Bora-Fahrer ist dann im Prinzip einmal wie eine Billardkugel über die Straße geschossen und hat das halbe Feld abgeräumt. Es ist nicht so viel, also passiert, also fast alle Fahrer konnten, meine ich, weiterfahren. Was du vielleicht hinterher auch gesehen hast, war dieses Bild von einem Fahrer von Astana, der einen anderen auf dem Lenker hatte.
Ja, ja.
Das war Michele Gazzoli, der hatte Harold Tejada auf seinem Lenker ins Ziel gefahren, weil dessen Fahrrad, meine ich, zerstört war.
Gaviria im Movistar-Trikot muss ich mich aber auch noch dran gewöhnen, muss ich sagen. Also irgendwie, ich meine, ist er ja im vergangenen Jahr auch schon gewesen, aber irgendwie verbinde ich den immer noch, frag mich nicht, warum, mit UAE. Hab mir das Foto jetzt nochmal angeguckt und auch die Zieldurchfahrt. Kriege ich noch nicht in meinem Kopf, also nicht die Zieldurchfahrt, sondern hier das Foto, das Profilfoto, kriege ich noch nicht gepasst in meinem Kopf. Ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Tim Mellier, Soudal Quickstep, ist jetzt auch nicht sein erster, ne? Hat letztes Jahr auch schon Etappen gewonnen. Insofern scheint ihm das ja da zu liegen, das Pflaster.
Auf jeden Fall, ja. Also sollte später in der Rundfahrt noch öfter auftrumpfen.
Ja, ich höre dir, ich lausche gerne. Die zweite Etappe war ein Zeitfahren, das war nicht das Zeitfahren, was ich meine. Adam Yates relativ weit hinten beim Zeitfahren, wundert mich gerade ein bisschen.
Ja, genau. Also es war der Tag, wo die Welt noch für das UAE-Team Emirates in Ordnung war. Sie haben da Platz 1 bis 3 geholt. Also erster Brandon McNulty, zweiter Jay Vine, dritter Mikkel Bjerg. Der einzige, wie du schon gesagt hast, der ein bisschen abgefallen ist, ist Adam Yates. Klar, ist jetzt kein Zeitfahrspezialist, aber auf der Strecke von 12,1 Kilometern 28 Sekunden ist schon...
Langer Prolog.
Bisschen happig, wenn du die Rundfahrt am Ende gewinnen willst. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das taktisch clever gemacht war, von Brandon McNulty und anderen früh zu starten, weil da am Nachmittag der Wind aufgefrischt hat und die späteren Starter etwas schlechtere Bedingungen hatten.
Aber wenn du ein Adam Yates bist und die Rundfahrt gewinnen möchtest, dann solltest du die Information doch auch haben und dann die Entscheidung treffen, früh zu starten, oder?
Ja.
Oder welche Befindlichkeiten gibt es da? auf die Rücksicht genommen.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er auch schon die frühe Startgruppe hatte oder erst die späte. Ja. Keine Ahnung, warum
müssen wir nicht
er
mehr.
Dann.
Okay.
So, ja. Also, spielt auch keine Rolle, weil er später in der Rundfahrt eher ausgeschieden ist.
Ja, okay.
Von daher war er da jetzt nominell bei der Kapitän, aber letztlich mussten andere die Kastanien aus dem Feuer holen für die Mannschaft.
Dritte Etappe war dann die eine von den beiden Bergetappen, die du schon angekündigt hast, wo ich nur mit, also ne, wusste, da ist in der Mitte der Rundfahrt irgendwo eine. Und ist das dann der erste Sieg eines Van Rieselrads gewesen?
Nein.
Nein? ich sehe es so, ich Idiot, ja.
Bin mir nicht sicher, vielleicht war es auf World-Tour-Niveau der erste, aber die haben halt schon in diesem Jahr, meine ich, war das der vierte Sieg schon. Ben O'Connor hatte unter anderem schon die Murcia-Rundfahrt, war es, glaube ich.
Die Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Calida, um genau zu sein, ja.
Genau, und Benoît Cosnefroy hat zwei Etappen bei der Tour des Alpes Maritimes gewonnen und genau, Ben O'Connor dann die Etappe, die Bergankunft.
Aber es war dann der erste Welt-World-Tour-Sieg, genau.
Ja, genau. Aber man wundert sich schon, was das plötzlich macht mit dem Team. Also gibt den so ein Van Rieselrad und die fahren plötzlich alle super schnell. Also man hat es jetzt auch bei den Klassikern gesehen, so ein Oliver Nasen, der ist da plötzlich dann bei Omloop wieder ganz vorne dabei, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt zwar ein super Klassikerfahrer, aber in den letzten Jahren bei Arche de Serre hat er gar nichts mehr gerissen. Vielleicht bereut es jetzt Greg van Avermaet irgendwo, dass er sein Rad schon an den Nagel gehängt hat.
Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, den Spruch, ja. Komisch, ne? Also eigentlich Decathlon hätte jetzt, also hätte man das noch vor 5 Jahren gesagt, dass die in der World Tour den Sieger von einem World Tour Rennen ausrüsten, sowohl mit Bekleidung als auch mit dem mit dem Rad und allem, da hätte man ja, also muss man ja ehrlich sagen, eher geschmunzelt. Ne? Also das hätte man.
Ja, aber machen wir uns nichts vor, rein von den Werten ist das Rad super. Aber natürlich jetzt, dass das so ein Team auf einmal plötzlich so einen Schub gibt, dass die da alle so sehr gut sind, auch generell die Mannschaftsleistung war erstaunlich, wie die als die Gruppe nur noch 10 Fahrer oder so groß war, noch mit 3 oder 4 Leuten dabei waren, war erstaunlich. Ben O'Connor nicht verwunderlich, dass der gewinnt. Der war 2021 schon mal Vierter der Tour de France. Und wie die das gemacht haben, war taktisch perfekt gemacht. Also auf den letzten Kilometer mit einem, also eine Doppelattacke gefahren. Valentin Paré-Pontre mit Ben O'Connor am Hinterrad rausgefahren. Gleich eine kleine Lücke gerissen und Ben O'Connor dann einen kleinen Vorsprung ins Ziel gerettet.
Ich sehe gerade die Stadt, die werden ja auch, also eigentlich ist ja auch nur der Rahmen von Van Riesel, also ich kenne die Brand von den Laufrädern Swiss Side überhaupt nicht, auch noch nicht gehört, aber an denen scheint es auch nicht zu liegen. Also die sind zumindest kein Grund. Und für dich sehr interessant, die machen auch noch Felgenbremsenräder.
Ja.
Und Aero-Socken. Naja. Ich muss mir kurz ein Update hier über die Ausrüstung holen. Ja, Ben O'Connor, also wann hat er nochmal eine Rolle gespielt? An welcher Stelle genau? In der Vergangenheit?
Bei der Tour de France, ja.
Ja, aber was hat er dann? Irgendwie bin ich. Ich verwechsel ihn aber, glaube ich, gerade. Naja. Conor bestätigt Decathlon-Trend, ist natürlich auch eine schöne Überschrift. Dann ging es zum Polizeiclub. Das finde ich immer. Die Etappe heißt auch öfter so, oder? Gab es nicht schon mal mit Police Officer irgendwas?
Ja, das heißt wirklich so, also wo die da in Dubai losfahren, das ist so ein Polizei.
Eine Bullenkneipe.
Vereinssportheim, würde ich sagen. Ja, halt so eine Anlage, wo Polizisten dann Sport machen können.
Also ich habe großen Respekt vor der Polizei, ihre Arbeit und alles. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen daher gesagt. Also nicht, dass das irgendjemand den falschen Hals kriegt. Ich respektiere das sehr und bewundere viele Polizisten dafür, dass sie die Nerven für ihren Job haben. Das ist cool. So, und da gab es dann wie gehabt, also was heißt wie gehabt, klingt auch blöd, aber wieder eine Sprintankunft von der größeren Gruppe.
Da gibt es nichts Besonderes zu sagen, war wieder ein Sieg für Tim Mellier, auch wieder recht eindeutig. Auch da wieder erstaunlich. Also bei dem Sprinterfeld jetzt, man hat es auf der ersten Etappe schon gesehen, wieder Arvid de Kleijn, Zweiter, also Fahrer von Tudor Pro Cycling Team, einem Zweitdivisionär aus der Schweiz, wo Fabian Cancellara mit drin steckt. Mhm. Und der ist ja jetzt auch nicht mehr, also ist jetzt kein junges Talent mehr, sondern der ist ja auch schon 29, aber die haben den halt im letzten Jahr geholt, da hat er schon ganz gute Resultate gebracht und jetzt bei dem Sprinterfeld dann Zweiter zu werden, ist schon à la Bonheur.
Mhm. Ja, Phil Bauhaus auch noch in die Top 10 gefahren, vielleicht eine kurze Erwähnung wert. Ja. Also, was soll man bei so einer Etappe mehr sagen? Also, mehr ist da auch nicht groß passiert. Nee. Kann man weiterspringen zu Etappe Nummer 5. Auf dem Papier auch eine Sprintetappe. Und wenn ich mir das Ergebnistableau angucke, ist es auch so geschehen. Nur mit dem Unterschied,
ja, aber war extrem knapp. Das erste Mal, dass Tim Mellier bei der Rundfahrt dann in diesem Jahr einen Sprint verloren hat, nämlich gegen Olaf Koy. Der hatte tatsächlich da Mark Cavendish als Anfahrer, also hat dessen Hinterrad genutzt und ist da von dem aus zum Sieg gesprintet. Sein Vorteil war, dass er eine gerade Linie hatte und Mellier da so einen Schlenker fahren musste. Da wussten aber beide erst nicht, wer gewonnen hat, mussten das Zielfoto abwarten.
Dass man hinter Cavendish eine gerade Linie hat, ist ja auch nicht immer so. Ist ja auch nicht.
Nicht unbedingt.
Ja, ist ja nicht. Auch da wieder Phil Bauhaus auf Platz 6. Wie schätzt du denn jetzt so die Cavendish ein? Also seine Form, also das, was du eben beschrieben hast, also wo wir ihn gerade ansprechen. Ich habe auch irgendwo gelesen, ne, dass ihm jetzt eigentlich alles relativ egal ist, dass es nur darum geht und nur das finde ich einerseits genauso wie bei Wout van Aert mit Paris-Roubaix ist, sehr, sehr bewundernswert, ne, sich so da selber zu verhaften, unter Druck zu setzen und jetzt schon ja alles dem unterzusetzen. Anders geht's ja auch nicht. Aber wie schätzt du das ein? Also bei Cavendish? Siehst du nach dem, was du da jetzt gesehen hast bei dem Rennen, den Rennen die Chance? Also würdest du es noch positiver sehen oder sagst du, also?
Ich sehe das Projekt Tour de France Etappensieg auf einem sehr positiven Weg von Mark Cavendish. Er hat ja auch schon einen Saisonsieg eingefahren, nämlich in Zipaquirá, in der Heimatstadt von Egan Bernal, bei der Kolumbien-Rundfahrt hat er einen Sprint gewonnen. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, also ist eigentlich jetzt eine gute Vorbereitungszeit, nimmt dann seinen Zug mit zu einigen Rennen, also er fährt jetzt als nächstes dann Tirreno Adriatico, da gibt es auch die ein oder andere Gelegenheit für Sprinter und von daher werden die sich dann noch weiter einüben. Also jetzt bei der UAE-Tour sah das natürlich noch gar nicht so gut aus, sage ich jetzt mal.
Ja, aber jetzt ist er noch weit weg, ne, und er muss nicht jetzt die Rennen gewinnen, sondern im Frühjahr, im Sommer.
Ja.
Ne? Also man darf auch nicht zu früh in Form kommen, aber du siehst das, siehst dem, sage ich mal, nach den Entwicklungen der letzten Wochen eher positiv entgegen, als dass es jetzt irgendwie groß Sorge gäbe. Ich meine, klar, kann immer was passieren, ne? Das Pech, einen Sturz zu haben, kann immer passieren und so, insofern. Alles gut. Aber das freut mich zu hören. Ich bin ja immer noch Team Kev. Soll er das mal durchziehen? Etappe Nummer 6. Ja, stopp.
Eine Sache noch zur fünften Etappe. Da gab es eine Szene, über die diskutiert haben.
Ja, ich dachte, das wäre 6 gewesen.
Gab es einen relativ komischen Sturz von Thomas de Gendt?
Ja. Also ich habe wirklich sehr viel darüber gelesen, vor allen Dingen, weil ich aus persönlich, also mir ist ja, hier habe ich das glaube ich gar nicht erzählt im Velo Race, aber im Velo Snack schon berichtet, mir ist etwas Ähnliches passiert. Also nicht genau das Gleiche, aber etwas Ähnliches. Deswegen war ich direkt so, was ist da los, was ist da passiert? Und natürlich, wenn man dieses Laufräder auch weiterhin noch hat, weiterhin betroffen und voll Sorge. Aber was ist passiert? Er ist gefahren auf, ich sage immer, freier Strecke, die Straßen da sind gut, er aber hat hinterher via Twitter, ich nenne es immer noch Twitter, nachgefragt, ob jemand Bilder davon hat, weil er kann sich nicht erklären, was genau passiert ist oder Videoaufnahmen. Die Bilder, Videos, die man sieht, finde ich, kann man nicht erkennen, dass irgendwas passiert wäre. Also im Sinne von, er hat etwas touchiert, er ist gegen etwas gefahren oder ein Loch in der Straße oder sonst etwas. Und ihm ist sein Reifen quasi in 0, nix, hat er den Druck verloren. Der Reifen ist von der Felge gesprungen. Das Insert oder der Liner, ich weiß gar nicht, was der genau hundertprozentig korrekte Ausdruck ist, hat sich...
Inlay?
Inlay, ja, auch das vielleicht. Hat sich gelöst, ist rausgesprungen, hat sich dann an der Gabel verkantet und ist relativ spektakulär über den Lenker abgeflogen. Hat sich selber relativ wenig getan, hat auch zum Glück, war es jetzt keine größere Gruppe, dass er irgendwie noch jemand über ihn drüber fährt oder noch mehrere Leute niedergerissen hat, auch eigentlich ein Wunder fast. Ja, und dann hat sich jeder gefragt, was ist da passiert? Und fragt man sich eigentlich fast noch heute.
Ja, und es hat eine riesen Debatte losgetreten im Radsport vor dem Hintergrund, dass sich verschiedene Leute geäußert haben und gefragt haben, sind denn Hookless-Felgen überhaupt noch sicher im Straßenradsport? Also ist das ein Sicherheitsrisiko?
Mhm. Ja, und die Diskussion kann man, glaube ich, als noch nicht beendet betrachten. Ich glaube auch nicht, ob die je zu Ende sein wird. Ich habe jetzt so gehört, in Spanien ist es beim Rennen auch passiert. Bei einer Frau, bei einem Frauenrennen muss irgendjemand das Ding runtergesprungen sein. Letztes Jahr bei irgendeinem Rennen im DT Swiss Felge, die aber Hooks hatte, ist der Reifen runtergesprungen. Also man hört ja immer wieder von abgesprungenen Reifen. Also immer wieder heißt jetzt nicht einmal eine Woche, aber so ein, zwei Mal im Jahr passiert sowas. Im Zuge dessen waren natürlich jetzt auch viele Gespräche mit irgendwelchen Mechanikern, wo man gesagt hat, ne, also wir haben uns Mechaniker A, B, C unterhalten und die haben berichtet. Und immer wieder so Geschichten so nach dem Motto, ey, wir haben die Dinger voll gemacht, also mit Luft befüllt, haben sie rausgestellt und in der Sonne ist auf einmal der Reifen runtergesprungen. Ist mir auch schon passiert und zwar mit einem normalen Reifen. Also ich sage jetzt immer, wenn ich normale Felge meine, dann ne, also eine gehuckt Felge, ne, also ist mir das auch schon passiert, dass ich das Fahrrad mit Reifen montiert ins Auto gelegt habe und das Auto sich in der Sonne leider so aufgeheizt hat, dass mir der Reifen runtergesprungen ist und der Schlauch in dem Reifen geplatzt ist. Also, oi. Ja. Ich saß zum Glück nicht im Auto, das hätte einen Riesenknall wahrscheinlich gegeben. Stell dir vor, auf der Autobahn, ne, fährst und auf einmal Bang! Und
dann ja, denkst du, der Autoreifen ist geplatzt.
Ja, ist mir mal passiert. Mir ist mal der Autoreifen bei 120 geplatzt. Möchte man auch nicht haben. Aber kommen wir zurück zum Thema.
War es eine Hookless-Felge?
Am Auto? Ich weiß nicht, sind Autoreifen Hookless? Ich glaube schon, oder?
Ich glaube schon, ey, ja.
Ja.
Flugzeuge glaube ich auch.
Ich habe bei meinem Flugzeug habe ich hier Hooked-Felgen einbauen lassen. So viel Zeit muss sein. Also ich muss gestehen, ich habe einen relativ langen, gut recherchierten Artikel, oder zumindest wirkt er auf mich gut recherchiert, gelesen, den ich dir gestern auch geschickt habe, wo sich jemand sehr detailliert damit beschäftigt hat. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mein Gefühl ist so ein bisschen, dass da die Quintessenz oder das, was ich rausgelesen habe, naja, kann man schon machen mit diesem Hookless und Tubeless. Also es gibt ja die Komponente Hookless und Tubeless. Aber das Fenster sozusagen, also den Bereich, wo man das machen kann, der ist so klein eigentlich, dass es wirklich, wirklich schwierig ist, alles richtig zu machen, sodass man sich keine Sorgen machen muss. Und naja, das ist eigentlich auch irgendwie blöd. Wie siehst du das als jemand, der jetzt nicht...
Ja, aber ist es nicht letzten Endes auch ein Kostenfaktor? Also, dass Hookless-Felgen einfach günstiger herzustellen sind?
Absolut. Also das ist ja so...
Also du sparst halt Zeit, massiv Zeit bei der Fertigung,
ja,
weil du halt diese Auskantung nicht machen musst für die Haken.
Genau, also für die Produzenten des Ganzen, ne, ist es ein Kostenfaktor, den sie dann manchmal an den Kunden weitergeben, ne, so dass solche Laufräder einfach günstiger sind in der Produktion und im Kauf. Andererseits wird auch immer wieder gesagt, dadurch, dass und wie das irgendjemand messen kann, will oder ob das nur eine Legende ist, weiß ich nicht, aerodynamischer, weil dieser Haken da fehlt, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist dadurch, dass der Reifen dann so ein bisschen weiter nach innen gedrückt wird durch diesen Haken, man einen aerodynamischen Nachteil hat.
Ja.
Na, ich denke mir halt, der hat eine bessere Lauflinie auf einer Hooglass-Felge, ne?
Ja. Also, so, ne? Also Laufeigenschaften, Aerodynamik, günstiger. Das sind alles Sachen, die dafür sprechen. Aber wenn er runterspringt, nützt dir das alles nichts, ne?
Nee.
Und das sagt jemand, der dabei auf die Nase gefallen ist auch, ne?
Ja. Also ich habe es gerade mal hier in Google eingegeben und ich lese mir ja nur die ersten 5 Überschriften, 5 Google-Treffer.
Was hast du? Hookless Crash oder was hast du eingegeben?
Nee, Thomas the Gent Crash.
Ja.
Thomas the Gent's UAE Crash is a warning to all. Hookless rims under CPA scrutiny after the Gent Crash. Thomas de Gent's Crash should be a warning, a wake-up call for the cycling industry. Also das sind sozusagen, ja, ist gefühlt irgendwie so in den Medien die Schlagrichtung, dass das Thema jetzt so ein bisschen, also Hooglass-Felgen anrüchig wird. Ich denke, als jedermann, also als Nicht-Profi, sollte man sich dem einfach bewusst sein und darauf achten oder sich das dem Risiko bewusst sein, aber ja, natürlich, in einem Profi-Peloton muss das Material möglichst sicher sein, sage ich mal. Ne? Und als Team, ja, weiß ich nicht, wer da welche Strategie fährt. Also das habe ich noch nie irgendwie nachrecherchiert oder noch nicht gelesen, welche Teams da jetzt wie unterwegs sind.
Na, also man kann halt sagen, alle, ich glaube, aber das ist mutmaßlich, ne? Also alle, die auf Zip- und Laufrädern unterwegs sind, sind hookless unterwegs. Envy, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Envy. Am engen Amerikaner Envy wahrscheinlich. Dann Hookless, Specialized Roval, nicht Hookless, DT Swiss nicht Hookless, zumindest nicht im Bereich Rennrad-Laufräder. Das sind so die großen, die mir jetzt einfallen. Ich glaube, Campagnolo, aber die Campa nützt, macht ja gar nichts mehr, ne? Shimano, alles Hook. Das sind jetzt, ich glaube, damit haben wir jetzt schon einen Teil abgedeckt zumindest. Ne? Mhm. Auch interessant, dass Orbea hat ja auch eine Eigenmarke an Laufrädern, dass sie auf Zips unterwegs sind und nicht auf Orbea. Also ob da auch nochmal Geld geflossen ist auch von Zips, RAM, who knows. Ja, also für mich, man muss dazu ja auch noch sagen, dass die Kombination, es gab vor ungefähr, ich weiß es jetzt nicht genau, einem Jahr mal, es gibt ja diese sogenannten ETRTO-Werte, ne, die also von der European Tire Rim Technical Organization oder so ähnlich heißen sie, quasi was freigegeben ist, ne, was du machen kannst. Darüber hinaus gibt es ja nochmal, was die UCI freigibt und so weiter. Aber diese ETRTO, die gelten halt auch für jedermann, also danach sollte man sich orientieren. Die wurden vor gut einem Jahr mal überarbeitet und das, was de Gent da gefahren ist, ist halt auch nicht mehr freigegeben. Man kann jetzt natürlich spekulieren oder sagen, naja gut, wie, ne, also ein 28mm Reifen ist noch in Ordnung, ist nicht in Ordnung, 29mm aber dann ja, dann sollen sich die Leute doch mal anschauen, wie ein Kontinentalreifen mit 30mm aufbaut und dagegen ein Challenge-Reifen mit 30mm, die sehen ja auch ganz anders aus, also die werden ja auch unterschiedlich breit dann, ne? So, und da muss man sich ja mal angucken, okay, der Reifen ist ja für eine bestimmte Felgenbreite gebaut. Ist das
ja, jetzt, und welche Kombination ist überhaupt vom Felgenhersteller freigegeben?
Genau. Ja, also offiziell auf der SRAM-SIP-Seite ist diese Kombination, die gefahren wurde, freigegeben oder war zumindest bis gestern dort noch oder letzte Woche freigegeben. Nach diesen neuen Werten, dieser ISO-Werte habe ich auch gelesen, es ist nicht mehr freigegeben. Du musst dann aber auch immer noch überlegen, okay, der Reifen baut jetzt 30 mm, soll er aufbauen, also ein 30 mm Reifen. Wie breit baut er dann wirklich auf? Also wie breit ist er wirklich? Ist er schmaler? Ist er breiter? Was ja auch an der Felge liegt. Und dann noch, für welche Felgenbreite ist der Reifen denn konstruiert? Also ein 30 mm Reifen sitzt vielleicht auf einer 17 mm Innenfelge, anders als in einer 23 mm Innenfelge, ist ja ganz klar. Deswegen zum Beispiel, Pirelli hat auf seinen Reifen in der Verpackung drin steht, wie breit der Reifen ist, bei welcher Felgenbreite. Also, ne, die sagen dann, geben diese Info mit. Alles höchst kompliziert, höchst unschön, vor allen Dingen für die Gent. Ne? Ich finde, ich bin auch, also ich habe für mich wirklich, was ich überlege für mich jetzt, A, fahre ich meine SIPs, die 23 mm Innenweite haben und nicht die 25 von denen, die dann in Crash verwickelt sind, Entschuldigung, fahre ich die tubeless oder baue ich wieder einfach, ne, ich kann ja auch einen tubeless Reifen nehmen und einen Schlauch wieder einziehen, ist das sicherer? Ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht.
Nö. In der ersten Konsequenz habe ich mir überlegt, erstmal meine 32 mm Reifen, weil je höher der Druck, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert. Und je breiter der Reifen, umso weniger Druck. Also ich werde meine 32er wahrscheinlich durch 35er ersetzen. Und dann noch ein bisschen weniger Druck reingeben. Also vielleicht anstatt wie jetzt so 4,8 bar, dann vielleicht mit 4, 3,8 bar arbeiten und hoffe damit dann auf der einigermaßen sicheren Seite zu sein. Wenn ich jetzt nochmal kaufen würde, ob ich wieder Hookless kaufen würde, muss ich gestehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die Reifen jetzt, die Laufräder zu verkaufen, mal gucken. Kann ja auch sein, dass ich irgendwann, ich habe ja eh vor, dieses Jahr ein neues Rad zu kaufen, dass ich dann da Laufräder drauf habe, die wieder, die hochwertig sind und mit Hook. Und dann benutze ich die Laufräder beim Gravelrad. Ist ja auch eine legitime Sache oder eine gute Entscheidung. Scott übrigens, die Eigenmarke von Scott Synchros Laufräder sind, glaube ich, auch alle Hookless.
Ah, okay.
Nicht alle, aber zumindest, ich habe mich letztens für ein Scott-Rad sehr interessiert und ich meine, da war es ganz klar, dass die auch Hookless waren. Weil da hatte ich auch schon so, da hatte ich lustigerweise auch schon den Gedanken, na, wenn da jetzt Hook, was mache ich denn, wenn da jetzt Hook drin sind und nicht Hook? Aber die kommen auch mit Hookless.
Was mir in dem Zusammenhang nur noch einfällt, zu, gerade, also wo jetzt Thomas de Gent betroffen ist, bei dem Team, die haben ja auch einen, den Radhersteller gewechselt. Also von Ridley zu Orbea. Und das ist, meine ich, zumindest war es in den belgischen Medien kolportiert, nicht so reibungslos über die Bühne gegangen. Warum wechsel ich jetzt von so einem Hersteller, der, boah, sag ich mal, so lange mit dem Team zusammengearbeitet hat, Ridley ist glaube ich auch eine belgische Marke, zu einem spanischen Unternehmen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass da zusätzlich zu dem Material vielleicht auch noch ein bisschen Geld geflossen ist.
Absolut, ja klar. Also da habe ich überhaupt gar keinerlei Zweifel dran. Und ich glaube, Orbea versucht sich auch gerade sehr in den Markt reinzudrücken, was man so mitkriegt und dementsprechend. Aber das ist ja, also das ist überall so. Also bei mir hat mal ein, sagen wir mal so, jemand, dessen Wort nicht durchaus Glauben schenken darf und der für einen großen Radhersteller arbeitet, die auch Profiteams ausstatten, hat mir mal gesagt, nachdem ihre Räder bei einem Profiteam nicht mehr genutzt wurden und sie die zu einem anderen Team gewechselt sind, hat er mir ganz klar gesagt, naja, da war einfach, also wir wollten nicht so viel zahlen, deswegen haben die Räder gewechselt, beziehungsweise das, was der andere Hersteller geboten hat, war so viel mehr, dass wir das nicht mehr mitgehen konnten und deswegen haben wir jetzt ein anderes Team, die wollten weniger ja. Geld haben.
Also ich habe es ja auch gerade nachgelesen, der Chef von dem Team von Lotto Destiny, Stefan Hulot, der hat das auch ganz offen gesagt, also wir wechseln zu einer neuen Fahrradmarke, wir tun dies nicht, weil wir mit der Qualität der Ridley-Räder nicht zufrieden sind, sondern weil wir uns finanziell verbessern können.
Ja, also und ich glaube jetzt auch nicht, dass das, also dass sie so viel schlechter dann sind, ne? Oder ob man, also ich...
Naja, ist ja vielleicht nur eine Frage. Also wenn ich jetzt mit einem Radhersteller als Team lange zusammenarbeite, dann habe ich vielleicht schon eine gewisse Basis und versuche das auszubauen. Wenn ich jetzt mir einen neuen Partner ins Boot hole, dann muss natürlich erstmal die ganzen, sag ich mal, Abläufe mit dem einspielen.
Aber das, also das glaube, da würde ich nicht, also da gehe ich ausnahmsweise mal nicht mit. sonst, ich glaube, in 9 von 10 Aussagen gehe ich immer mit, aber da, guck mal, das sind, also die Laufräder sind ja noch nicht mal von Orbea und die sind auch nicht von, also ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht, was sie letztes Jahr gefahren sind, das könnte man, kann man aber ja relativ einfach und schnell, glaube ich, in Erfahrung.
DT Swiss Laufräder?
Die haben Hooks. Weißt du das oder hast du das jetzt schnell rausfinden können?
Ich habe hier gerade nur ein fettes Bild von einem Ridley-Rad von Lotto gesehen. Da sind DT Swiss Laufräder drin.
Ja, vielleicht sind die Mechaniker noch nicht an SIP ausgebildet. Ich habe keine Ahnung. Würde mich sehr wundern. Kann natürlich eine Rolle spielen. Ne? Also was weiß ich, dass die gewohnt sind, wir geben jedes Mal 7 bar drauf und haben jetzt die Hookless, machen das auch und dann macht's Bam.
Ja, aber so einfach kann ja der Grund nicht, kann ja nicht so nahe liegen.
Warum nicht? Also stell dir mal Folgendes vor. Also ne, nach diesem einen großen Artikel, den wir beide auch gelesen haben, ne, da sind ja sogar dann diese, also bei meinen, ich rede jetzt mal von meinem Fall, weil da kann ich alles, ne, da weiß ich halt alles. So, da habe ich einen 32 mm Reifen, der ist freigegeben für 5 Bar. Dann ist der Lauf, ist das Laufrad, das ist freigegeben für 5 Bar. Eigentlich laut diesen neuen ISO-Daten sollte ich nur 4,5 Bar nehmen. Ne? Ich habe aber auf dem Reifen steht drauf 5 Bar und auf dem Laufrad steht 5 Bar drauf. Also knall ich 5 Bar drauf. Vielleicht 4,8, dann denke ich mir, ist noch ein bisschen Luft, ein bisschen Spielraum. So, wenn jetzt natürlich ein Mechaniker und die Gefahr, dass ein Reifen von der Felge runterspringt, ist, das ist mir auch sogar schon mal passiert bei das hat sich ja gar nicht erzählt. Bei Tubeless-Reifen ist mir das auch schon mal bei einer DT-Swiss-Felge passiert. Einfach ein bisschen zu viel Druck drauf gegeben, hab dann gewartet und irgendwann hat es Peng gemacht. Dann ist der Reifen von der Felge gesprungen, weil ich einfach auch nicht bedacht hatte, ich habe die normalen 5 Bar genommen, die ich sonst auch genommen habe, aber ich hatte einen anderen Reifen und der war nur bis 4 freigegeben. Wenn jetzt der Mechaniker, der früher von DT-Swiss gewohnt war, ja, die halten hier einiges aus, dann mache ich mal 7 Bar drauf, kann das natürlich ein Grund sein. Das wäre eine sehr einfache
Idee. Die werden ja auch angeleitet worden sein.
Ich hoffe es.
Oder die werden sich eben das, was du gemacht hast, auch durchgelesen haben.
Ja, ja. Aber das war ja auch so ein bisschen die Quintessenz des einen Artikels. Und nach dem Motto, das ist mittlerweile so kompliziert, dass du dich im Zweifel noch nicht mal drauf verlassen kannst, was auf dem Reifen steht und was auf der Felge steht, sondern dann nochmal selber vielleicht am besten Fall hinterher recherchierst. Und da muss ich dann auch sagen, naja, ob das dann so konsumentenfreundlich ist, dass man das auf Lieschen Müller und Otto Karl, wie heißt der jetzt immer? Max Mustermann loslassen kann, soll, will, weiß ich nicht. Also,
ja, also ich bin gespannt, ob wir über das Thema im Laufe der Saison nochmal reden werden.
Aus persönlichen Gründen hoffe ich nicht.
Nee, nicht in deinem Falle, aber ich
bin
im Profibereich.
Ach so, ja, natürlich habe ich schon verstanden. Aber nichtsdestotrotz sage ich aus persönlichen Gründen, weil es würde mir sehr viel hier Geistesruhe geben, wenn es nicht andauernd passieren würde. Wenn wir jetzt aber noch 2, 3 solche Dinge annehmen, weiß ich auch nicht, was ich mit meinen Laufrädern machen soll. Ob ich dann einfach mal sage, na okay, es war schön mit euch eine halbe Saison, aber wir trennen uns jetzt wieder. Verkauft kriege ich sie eh nicht nach den ganzen Stürzen, dann kann ich einfach mir hier keine Ahnung was draus basteln. Wär ärgerlich, wäre blöd, aber bevor mir irgendwie bei 80 km/h bergab mal das Ding runterspringt.
Sicherheit geht vor.
Ja, auf jeden Fall. Gerne Kommentare dazu zu dem Thema. Ich glaube, das wird im Velo-Snack auch nochmal wahrscheinlich kurz gestriffen. Vor allen Dingen, das wird dann in ein paar Wochen sein oder das, ja, nee, gar nicht so lange, aber wird mit an sich halt ganz der Wahrscheinlichkeit die nächsten Tage, glaube ich, noch ein großes Thema sein. Viel besprochen. Wenn ihr euch da beteiligen möchtet, gerne, ne, also euren Input vor allen Dingen, was, wenn jemand ein paar SIP 303S kaufen möchte, ne, kann ich jetzt gerade, würde ich mir nicht einen guten Preis machen. Ist ein kleiner Kratzer an einer Stelle, aber ansonsten echt super, super neu, das eine Vorderrad ist getauscht, meldet euch einfach. Mache gute Preis, aber auch brauche Geld für neue Laufräder dann, ne, also. Alrighty. Sechste Etappe war die Geschichte dann, nee, die letzte Etappe war die Bergetappe, das war nochmal eine Flachetappe, ne, wo dann
genau.
Chemelier gesagt hat.
Sechste Etappe sind sie am Louvre gestartet, aber nicht in Paris, sondern in Abu Dhabi und genau, dann im Prinzip, ja, nach Abu Dhabi zurückgefahren, also so eine Schleife gefahren. Die Etappe war wieder tellerflach, genau, ging gar nicht mal so weit, sag ich mal, in die Wüste rein. Ja, und am Ende, was gibt's großartig dazu zu sagen? Tim Mellier mal wieder nicht zu schlagen. Wieder zweiter Arvid de Klein. Und Phil Bauers, sein bestes Resultat da geholt. Platz 3. Mhm. In dem Sprinterfeld doch schon beachtlich.
Ja. Ja, mehr braucht man auch nicht rausquetschen aus so einer Etappe, wo es nicht mehr gibt. Siebte Etappe war dann die von dir schon auch erwähnte zweite Bergetappe, beziehungsweise, naja, Bergetappe ist auch falsch, oder? Bergankunft ist wahrscheinlich die richtige. Also langer Anlauf von, oh, wie viele Kilometer waren es? Von 147, also 14, also 150 Kilometer Anlauf und dann einmal den Berg hoch. Eigentlich was, was den Fahrern zu diesem Saisonzeitpunkt auch liegen wird, wahrscheinlich noch nicht irgendwie die 5000 Etappen. Sieh mal an, das war mir auch noch gar nicht, das ist gar nicht klar geworden, dass mein alter Mitstreiter
Beziehungsweise kann ich mich, könnte ich mich in seinem Ruhmesglanze sonnen, Carlos Veyron. Das war mir noch nicht klar, dass er gewechselt hat.
Doch, der ist doch jetzt bei Lidl
Track. Ja, stimmt. Ja, ja, ich sehe es. Hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Der ist mir jetzt gerade noch in der Rangliste auf dem 6. Platz bei diesem Rennen eingefallen. Wir sprachen kurz vor der Sendung noch über andere Sachen und der war auch beim Granduro ja damals dabei. Mhm. Deswegen sage ich das immer. Hat mich natürlich nicht beachtet und nur am Start gesehen. Ja, kann man dazu groß was sagen? Also sieht für mich aus wie eine Bergankunft. Und
eine sehr spektakuläre Etappe, muss man sagen. Also zum ersten Mal diese Ausreißergruppe, die es gab, da war Emanuel Buchmann unter anderem dabei. Ich meine noch zwei Alpecin-Fahrer, Sylvain Tellier und ist der zweite Name jetzt entfallen. Jedenfalls sind die, hatten die zwischendurch sogar mal 8 Minuten oder so Vorsprung, aber es gab dann in der Wüste drin Windkanten, teilweise viel Sand auch auf der Straße. Das Rennen fiel zwischendurch auseinander und ja, lief dann erst kurz vor dem Schlussanstieg wieder zusammen. Zum Pech natürlich, die Leidtragenden waren dann die Ausreißer. Emanuel Buchmann dann sich abgesetzt von seinen Mitstreitern zu Beginn des Schlussanstieges. Mit ein bisschen mehr als eine Minute Vorsprung hat er sich aber trotzdem sehr gut gehalten. Also ist dann, meine ich, erst 3 Kilometer vor dem Ziel eingeholt worden von der Favoritengruppe. Wobei das natürlich dann also für ihn jetzt auch eine spannende Saison ist, weil sein Vertrag am Jahresende ausläuft. Mhm. Und der Ralf Denk hat sich jetzt auch schon mal dazu geäußert. Zu seiner Zukunft soll es auch schon, ja, also ist relativ offen, würde ich sagen. Es gibt Interesse wohl von einem französischen Team auch. Wird man sehen, also wohin sein Weg fährt. Die Tour fährt er auf jeden Fall nicht diesem Jahr. Der Giro ist für ihn geplant. Genau, und dann.
Man muss ja, wenn ich da an der Stelle noch einhaken darf, man muss natürlich jetzt auch schauen, wie wird sich das eh bei Team Ralf Denk, Bora, Red Bull, hast du nicht gesehen, entwickeln. Ne?
Ja, das wird spannend. Also die werden, also ich kann mir nicht vorstellen, also die werden auf jeden Fall ihr Budget aufstocken. Mhm. Und das Ziel kann es ja nur sein, wenn ich in diesem Jahr mit Primož Roglič im nächsten Jahr die Tour de France zu gewinnen.
Und mit Wout van Aert dann?
Die Tour de France gewinnen,
ja, das halte ich oder für, Pitcock.
Ambitioniertes Projekt. Pitcock vielleicht eher.
Entschuldigung.
Aber die werden natürlich, sage ich mal jetzt, die Qualität in der Breite des Kaders noch stärken wollen. Und natürlich hast du jetzt 29 Fahrer im Kader und die werden nicht alle bleiben. Also wenn man schaut, sich mal hier das Transfer-Roster von denen an, da laufen einige Verträge aus. Im Prinzip. Es ist gefühlt die halbe Mannschaft, die deren Verträge auslaufen.
Die machen das Team Ineos jetzt nach.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, die werden sich schon früher um Neuzugänge
bemühen. Okay. Ja, zumindest ist den Abgängeteil machen sie nach.
Ja, also für einige Fahrer natürlich eine schwierige, also eine wegweisende Saison jetzt. Also gerade hatten wir Emanuel Buchmann gesagt, Maximilian Schachmann natürlich auch. Muss man schauen, ob der nochmal auf sein altes Niveau zurückkommt. Hatte viele Verletzungen, war oft krank. Also da gibt es einige Kandidaten, die jetzt schauen müssen, dass sie sich für einen neuen Vertrag empfehlen.
Ja, aber du sagtest schon, hattest du schon, das Ergebnis hat man gar nicht genannt, oder? Ich hatte dich
damit gar nicht verrannt,
aber auch ein bisschen abgeschwiffen.
Es war dann sehr ereignisreich oder auch überraschend in dem Schlussanstieg. Also man muss dazu sagen, bis zu dem Tag hat mit Jay Vine, einen Fahrer von UAE Team Emirates, das Trikot des Gesamtführenden getragen. Also es lief alles nach Plan für die Mannschaft im Prinzip. Sie hatten dann auch noch mit Brent McNulty einen Fahrer, der sehr, sehr vielversprechend zu dem in der Gesamtwertung lag. Also hatten im Prinzip noch zwei heiße Eisen im Feuer. Mhm. Aber was dann passiert ist, am Schlussanstieg war so ein bisschen ja fast unerklärlich. Erst ist McNulty als ja so einer der ersten Fahrer aus der Gruppe rausgefallen schon von den Favoriten. Und dann, ja, als noch so 15 Mann oder so beisammen waren, ist schon der Führende zurückgefallen. Also Jay Vine, der eigentlich auch ein super Bergfahrer ist, ehemaliger Swift-Weltmeister.
Ich habe das Rennen damals sogar gesehen, glaube ich. Also das Swift-Rennen.
der auch schon Bergetappen bei der Vuelta gewonnen hat. Und da hätte man gedacht, der fährt das jetzt wahrscheinlich nach Hause. Maximal kann ihn da noch ein Ben O'Connor gefährden. Aber das war dann einfach ein Fiasko für das Team am Schlussanstieg. Also da war der Mikkel Bjerg tatsächlich der, der noch am längsten dabei bleiben könnte. Ein Fahrer fürs Flache eigentlich. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ja da jetzt die Sponsoren, da die Stimmung gerade nicht so gut ist. Also müssen sie vielleicht im nächsten Jahr doch wieder irgendwie Tadej Pogacar dazu zwingen, bei der UAE Tour anzutreten.
Wo glaubst du, woran lag das? Also, so wie du es jetzt beschreibst, ich habe es nicht gesehen, das ist fast
vielleicht,
unerklärlich.
Vielleicht ist irgendwie ein, keine Ahnung, ein Virus durchs Team gegangen oder die sind dann alle krank geworden, klar. Mit Adam Yates war Pech, der hatte einen Sturz, ist auf den Kopf gefallen auch. War verständlich, dass dann rausgegangen ist, aber dass der halt ausscheidet. Aber die anderen beiden, hätte man jetzt gedacht, die werden das richten für die, also die werden auf jeden Fall dem Scheich da die den Heimsieg bescheren.
Dem Scheich den Sieg bescheren.
Ja, aber letzten Endes war es dann ja doch nicht so, wie man gedacht hat.
Ist Radsport, da kann alles passieren. Ne? Das muss man einfach als Scheich akzeptieren.
Ja, und selbst dann hätte man gedacht, also Ben O'Connor hat das jetzt relativ auf sicher, der muss im Prinzip nur diese Gruppe zusammenhalten. Ja, hat es aber tatsächlich nicht, also der machte den stärksten Eindruck, fand ich, bis zu dieser Attacke von Lennart van Eetveld und hat es dann auch nicht geschafft, die Gruppe nochmal auf die nötige Distanz reinzubringen, sodass der junge Belgier, natürlich ein Riesentalent, aber mit 22 da die Rundfahrt gewonnen hat, am Ende die Etappe und die Rundfahrt holt. Für Lotto Destiny gibt es natürlich massiv UCI-Punkte. Mhm. Also für einen, sag ich mal, Zweitdivisionär, der so eine Rundfahrt gewinnt, also der kriegt hier für den Rundfahrtensieg 300 UCI-Punkte alleine. Also die sind ja sowieso auf Wiederaufstiegskurs, aber untermauert das nur nochmal.
Ich muss dich leider korrigieren, 250 Punkte kriegt er. Entschuldigung, ich korrigiere dich so ungern, aber ich hatte es durch Zufall gerade offen, weil ich bin auf das Team Lotto Destiny, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Nee, okay. Das sind, vielleicht siehst du die PCS-Punkte, UCI-Punkte sind 300.
Ah, okay. Gut, dass du mich wiederum korrigierst, so lerne ich auch noch was dazu. Ah, okay, das sind die Procycling-Stats-Punkte. Was für ein Schwachsinn. Warum nehme ich direkt die UCI-Punkte? Reg ich mich wieder auf. Nun ja.
Ja, aber für das Team natürlich ja ein Riesenerfolg. Also wir sind in aller Munde. Gerade haben wir über das Material gesprochen.
Total.
So schlecht kann es nicht sein, wenn der da die Bergankunft auf einem Obea-Rad gewinnt.
Ja. Absolut. Und da kann man auch mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Freut einen auch immer so ein ganz kleines bisschen, wenn mal so der Underdog gewinnt. Vor allen Dingen, wenn es jetzt im UAE-Land sozusagen ist. Finde ich schön. Also herzlichen Glückwunsch. Und so ein junger Fahrer hat es sich an der Stelle offensichtlich auch verdient dann. Sehr schöne Überschrift von dir, der Scheich tobt. Kommen wir noch zu ein paar anderen Rundfahrten so weltweit, die sich getan haben. O Gran Camino ist gerade unterwegs und da, wenn ich das richtig gesehen habe, fuhr Jonas Vingegaard so ziemlich viel in Grund und Boden.
Ja, die Rundfahrt fand Ende der letzten Woche statt. Ja. Also beziehungsweise die erste Etappe war eigentlich ein Zeitfahren, wurde aber neutralisiert gefahren aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen. Generell, also ich kann mich an keinen Tag bei der Rundfahrt erinnern, wo es mal nicht geregnet hat oder schlechtes Wetter war. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Zweite Etappe hat dann Vingegaard schon seine gute Form gezeigt, hat gewonnen, was mich sehr gefreut hat, vor Egan Bernal.
Ich mich auch.
Also fast schon zurück irgendwie auf seinem alten Niveau. Man hat schon bei der Kolumbien-Rundfahrt gesehen, wo er sehr, sehr gut war. Und der ist auch ähnlich wie Cavendish auf einem sehr guten Weg. Das wollte ich.
Ja, total. Also als ich das Ergebnis sah, wollte ich es fast im ersten Moment fast gar nicht glauben und hatte dann jetzt auch schon so die Tage irgendwie Artikel gelesen, so nach dem Motto, er ist ja dann nochmal bei der
Soll ich jetzt vorweggreifen oder gehen wir jede Etappe durch?
Nö, kannst du vorweggreifen.
Also bei der vierten Etappe hat er dann auch nochmal einen vierten Platz gelegt, vorher zwischendurch mal 12. Da. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn er in sein Terrain kommt, ne, also Bergankunft, solche Sachen, wo er ja immer gut war, ne, dann kann er wieder zeigen, dass er auf dem Weg ist, wo wir ihn alle gerne sehen möchten, nämlich nach vorne. Ich weiß gar nicht, mein englischsprachiger Artikel, so nach dem Motto, ey, man flüstert sich zu, er ist wieder ein Grand Tour, ein mehrere Tagesetappenrennen Spezialist.
Ja, und der hat ja auch noch Zeit jetzt. Also ich meine, gelesen zu haben, dass die Tour de France für ihn optional ist, und er selbst gesagt hat, dass die Vuelta in diesem Jahr so die Rundfahrt ist, wo er in Form sein will, also wo er auch vielleicht vorne wieder mitfahren will, natürlich auch sinnvoll, weil es die genau ist, die ihm noch fehlt in seiner Sammlung. Aber für das Team Ineos natürlich wäre es wahrscheinlich besser, ihn bei der Tour schon in einer richtig guten Verfassung zu haben.
Ich glaube, ich träume ja immer noch von dem englischen, wie hieß es früher mal, Danish Dynamite, von dem walisisch-englischen Duo, was alles aus den Schuhen fährt. Aber du weißt, wo ich hin will, aber ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn sie Thomas und Pidcock als Kapitänsduo starten lassen würden.
Ja, sie lassen doch Thomas Pidcock starten.
Was?
Achso. Thomas Pidcock startet, ja. Du meinst Geraint Thomas.
Geraint Thomas, ja, natürlich. Schwachsinn. Geraint Thomas und Tom Pidcock. Und Bernal ruhig noch die Zeit geben. Also ich soll er doch die Vuelta gewinnen, dann haben sie einen Fahrer, der alle drei Rundfahrten gewonnen hat. Das ist doch auch eine schöne Geschichte. Gerard Thomas in seiner letzten Saison gewinnt die Tour. Ist alles gut. Der Glaube allein fehlt mir, zumindest dass eine der beiden Sachen eintritt. Bei einer würde ich es gar nicht so sehr. Naja. Hauptsache Bernal ist erstmal wieder dabei. Das ist, glaube ich, die Kernaussage. Na, und Vingegaard hat ja sozusagen alles aus den Schuhen gefahren. Also
ja, im Prinzip so der Saisonstart wie im letzten Jahr. Und was bei Vingegaard noch interessant ist, ich schaue es gerade mal nach, also er steht jetzt zumindest in der vorläufigen Startliste für Tirreno Adriatico, aber es dürfte tatsächlich dann jetzt Tirreno Adriatico, ich weiß gar nicht, ob Pogacar da fährt, fast schon das einzige Rennen sein, wo die beiden gegeneinander antreten vor der Tour.
Okay. Ich sehe ihn gerade nicht in der vorläufigen Startliste. Nee. Also Pogacar nicht. Was ich viel interessanter, ich habe Vingegaard nie so als Regenfahrer wahrgenommen. Ich dachte immer, so bei schlechtem Wetter ist er nicht so gut gelaunt, also fährt er nicht so gerne, aber das hat ihm mir offensichtlich mehrere Tage am Stück überhaupt nichts ausgemacht.
Ja, vielleicht ist er, also ist ja jetzt nichts Fremdes für ihn, aus Dänemark kennt er ja Regen.
Ja, der Däne kennt den Regen, aber ja, trotzdem, bloß weil ich es kenne, muss ich es ja nicht mögen. Ne? Also ich mag ja auch, ich komme aus Köln und mag auch keine Blutwurst. Ja. Algarve-Rundfahrt, da habe ich sogar ein paar Ausschnitte oder immer mal wieder so kurz so die Zielankünfte zumindest gesehen. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, ja, dass ich schon gar nicht mehr weiß. Also ich glaube, die ersten zwei habe ich gesehen, aber dann wird es auch schon wieder dünne bei mir mit dem Gedächtnis. Also das Zeitfahren habe ich noch gesehen. Ja, Wout van Aert hat die eine Etappe gewonnen, das hatte ich gesehen. Aber wenn du einen generell besseren Überblick über alles Geschehene.
Nö, interessant war da nur vielleicht zwei Etappen rausgreifen. Die klassische Bergankunft auf dem Alto davor war, ja, sag ich mal, fast schon gemachte Sache für Remco Evenepoel. Aber da war es schon das erste Mal, dass er von Daniel Felipe Martinez abgesprintet wurde, sag ich mal. Also Martinez gewinnt die Etappe. Vielleicht ist auch er der Königstransfer von Bora Hansgrohe, wer weiß. Und dann das Zeitfahren, wie du schon gesagt hast, was Evenepoel relativ souverän gewinnt. Und die letzte Etappe, auch noch eine Bergankunft, Alto do Malau, auch wieder dasselbe Spielchen. Martinez setzt sich im Sprint vor Evenepoel durch, wobei der später gesagt hat, dass er mit einem zu großen Gang die ganze Zeit fahren musste.
Okay, also technisches Problem. Apropos, ist ja jetzt auch ein Trend der letzten Wochen, sah man immer wieder, ne? Die großen Kettenblätter.
Ja, was war das? Was war das? 68er oder?
Ja, nee, 65er. Bei irgendeinem Zeitfahren, ne?
Ja, das war sogar Remco Evenepoel bei der Algarve-Rundfahrt.
Ja, beim Zeitfahren ist das ja nicht so unüblich, habe ich mich auch mit dem Ex-Profi mal drüber unterhalten, weil die sagen, okay, die Gänge 11, 12, 13 benutze ich, also eine Ritze 11, 12, 13 benutze ich eh nicht und 14 ist die Kettenlinie einfach so optimal. Und die großen Gänge, also bei dem flachen Zeitfahren. Und die großen Gänge brauche, also ich brauche das, die kleinsten Ritzel und die größten Ritzel brauche ich eh nicht und fahre nur in der Mitte 3, 4 verschiedenen Gängen, dass man das da macht mit dem großen Kettenblatt. Aber man sieht's, also ich habe es jetzt ja bei relativ flachen Rennen, normalen Rennen und vor allen Dingen auch dann mit dem Umwerfer, also dass man 58, 41 oder so fährt. Fand interessant dann die Aussage von jemandem, mal sehen, wann solche Profi-Technik dann auch bei dem Jedermann ankommen wird.
Kommt drauf an, bei welchem Weg Jedermann.
Ja, genau. Also ich gehöre nicht zu denen, wo sowas ankommt. Ich überlege ja schon, die Subkompakt zu ketten. Das wäre dann, was war? Subkompakt war, glaube ich, 48, 32 oder 46, 30. Da nehmen die mein großes als kleines Blatt dann. War schon ein interessanter Trend auch. Also ich, vor allen Dingen, woher das auf einmal kommt. Aber im letzten Jahr hat ja auch schon viel der Einfachtrend, jetzt die großen Blätter, immer wieder was Neues. Aber Entschuldigung, wir waren eigentlich ganz mal anders. Ne? Er konnte den großen Gang nicht runterschalten, Evenepoel, also auch ein technisches Problem wohl.
Ja.
Weißt du, ob durch Zufall, ob das am Umwerfer vorne lag oder hinten am Schaltwerk?
Da habe ich nichts von mitbekommen.
Okay, ist nicht schlimm, weil mich hätte jetzt nur interessiert, weil man sagt ja immer nach, da müsste ich jetzt aber auch mal nachgucken, Fuel Gear, nee, die fahren Shimano. Man sagt immer nach, dass SRAM gerne mal Probleme mit dem Umwerfer vorne hat, und aber Evenepoel fährt Shimano, deswegen kann es daran eigentlich gar nicht liegen.
Ja, so viel zur Algarve-Rundfahrt. Also Evenepoel gewinnt am Ende die Gesamtwertung. Relativ komfortabel, bedingt durch das Zeitfahren. Genau.
Ja. Kommen wir zu der großen und traditionsreichen, von uns geliebten Vuelta Andalusia Ruta Ciclista del Sol oder der kürzesten Rundfahrt der Geschichte. So könnte man sie auch nennen. Die Andalusien-Rundfahrt 24. Eine Geschichte voller Missverständnisse.
Auch da sieht man mal, dass so mehr Radrennen im Prinzip am Rande der Gesellschaft stattfinden, hätte ich schon fast gesagt.
Ja.
Aber nicht immer im Mittelpunkt sind, weil Etappen 1, 2, 4 und 5 wurden gecancelt. Wegen, weil einfach die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte, dadurch bedingt, dass die Polizei sich um andere Proteste oder sonst irgendwas kümmern musste, konnte die Strecke nicht richtig gesperrt werden und es musste abgesagt werden. Und es fand nur, sage ich mal, diese Etappe 3, ein Zeitfahren über gut 5 Kilometer statt.
Ja.
Am Ende gewonnen von Maxim van Gils von Lotto Destiny. Und es wurden auch nur UCI-Punkte für den Etappensieg vergeben.
Das ist auch eine wichtige Information, ja.
Für die Gesamtwertung, weil das wäre ja schon ein bisschen dreist. Also gewinnst ein 5 Kilometer Zeitfahren und bekommst dann die Punkte für die Rundfahrt.
Ja, also das ist auch eine wichtige Information. Das hatte ich nämlich irgendwo auch gelesen. Da war jemand wohl weniger gut informiert und echauffierte sich darüber. Aber nein, da habe ich das, zu dem Zeitpunkt hatte ich das dann auch mal nachgeguckt, dass das nicht so ist. Und ja, ist ja völlig richtig. Interessant aber auch, ne, dass jetzt manche Fahrer das natürlich auch in ihrem Zuge der Vorbereitung bewusst gefahren sind oder bewusst fahren wollten. Waren jetzt nicht gerade wenige Kilometer auch die ganzen Etappen, ne, und Rennhärte holen und so weiter. So kann einem auch mal der Plan verhagelt werden.
Ja, haben sie aufs falsche Pferd gesetzt. Also für den fehlen jetzt die Rennkilometer. Den musst du jetzt irgendwo anders holen.
Genau. Aber ja, steckst nicht drin. Und das ist halt bei dem Sport.
Freut vielleicht einen anderen Veranstalter, wo jetzt ein guter Fahrer plötzlich am Start steht.
Gut. Andalusien-Rundfahrt war das. Dann haben wir noch jetzt nach hinten aufgerollt die Kolumbien-Rundfahrt. Haben wir gehabt mit dem Sieg von Mark Cavendish in der 4. Etappe. Hat mir eben auch einmal kurz schon angedeutet. Da hat er einen rausgehauen und da war er jetzt auch nicht irgendwie nur
war ne? Jetzt nicht nur Deadwood, wie man im Englischen sagen würde.
Deadwood habe ich noch nie gehört, aber gefällt mir.
Was hat er, also so Treibholz, was
ja,
er
ja, geschlagen ja, ja. Hat, das ist doch
sondern
das
schon
Van Aert heiße Eisen.
Iria ist jetzt kein schlechter Sprinter. Andrea Piccolo, Cespol, gut, der fährt in seiner eigenen Mannschaft, war der Anfahrer, aber das war schon ganz beachtlich, wie er den Sprinter gewonnen hat.
Mhm. Ja, und hat man eben schon als Thema, bist du gerade umgefallen? Hat man eben auch schon
so
als Thema.
In der Art.
ja, dass es da auf einen guten Weg geht. Insgesamt waren das 6 Etappen. Vielleicht sollte man zumindest noch aus Respekt dann dem Gesamtklassement-Gewinner Rodrigo Contreras von New Columbian Tribut zollen.
Für ja. Das Nationalteam von
genau. Vor Richard Carapaz, muss man auch mal erwähnen. Rigoberto Urán auch noch da. Also wenn man sich so die Gesamtwertung anguckt, ne, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Richard Carapaz, die haben, das klingt für mich ein bisschen wie so eine Klassenfahrt der europäischen Fahrer oder eine Klassenausflug nach Hause. So ist dann, ne?
Ja, aber letztlich muss man ja auch sehen, also ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man die Bilder von den Strecken sieht, da in Kolumbien, dass der Radsport dort noch mehr Präsenz zeigt, der Profi-Radsport in den, sag ich mal, globalen Ländern des Südens, wie es so schön heißt. Und vielleicht, ja, also ist ja auch der Plan des UCI-Präsidenten, er hat es ja auch so offen gesagt, dass man versucht, im Frühjahr, sag ich mal, Februar, März, Januar, wenn auf der Südhalbkugel Sommer ist, da noch mehr größere Rennen zu veranstalten, mehr Rennen am Stück dazu bringen, weil halt gerade da in Kolumbien unheimliches oder ja in der Gegend da unheimliches Potenzial da ist, große Radrennen auszurichten. Mhm.
Erinnere mich dran mal, wenn ich das nächste Mal in deiner bei dir in der Gegend bin, dass ich mal Columbia Es Pasión, das Buch über den kolumbianischen Radsport mitbringe, das hier noch liegt. Da muss ich mal dran denken. Das wird dir bestimmt gefallen. Bin ich hier ganz felsenfest von überzeugt. Aus dem wie immer guten Covadonga Verlag. Ja, erzählt so ein bisschen was über die Fahrer auch in ihrer Geschichte. Also auch den aktuellen Fahrern vor allen Dingen. Kolumbien und dann gehen wir noch zu dem Ocean Race. Da muss ich sagen, das klingt für mich ein bisschen mehr nach hier, wie heißt es, Segeln. Aber das war doch in Australien das Rennen nach dem, bin ich da komplett falsch oder noch einigermaßen richtig?
Ja, das ist nach der Tour Down Under,
ja,
das
genau.
Rennen, das meine ich, von Cadel Evans ins Leben gerufen wurde in Geelong, auch in Australien da. Ja. Und ja, in der Vergangenheit auch schon von deutschen Fahrern gewonnen. Also Marius Meyerhofer war da sogar Titelverteidiger oder Vorjahressieger, soll man so sagen. In diesem Jahr auch wieder ein Deutscher, ganz vorne dabei, Georg Zimmermann im finalen Sprint, ganz knapp geschlagen von Lawrence Petty. Den hatten wir vorhin schon mal. Mhm. Der nämlich bei, ich meine jetzt Köhne-Brüssel-Köhne war das, wo der lange vorne dabei war.
Mhm. Ja.
Und der hat auch schon da eine ganz gute Form bewiesen.
Ja, ist auch Dritter bei den nationalen Meisterschaften Neuseelands geworden, wenn das jemand interessiert. Und hat das Kettle, ja genau, das Kettle Ofen. Ja, bei Down Under, Tour Down Under auch. Top 20, vierter Jugendfahrer mit 21 Jahren, er ist der junge Knabe. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, wir haben euch auf den Stand gebracht, glaube ich, ne? Das, ach so, nee, Tour Down Under haben wir noch. Stevie Wonder? Was hat Stevie Wonder mit der Tour Down Under zu tun?
Helft ja, der Sprüche. Sieger. Gesamtsieger. Steven Williams. Er wird auch die mit Herrn
okay.
Stevie Wonder genannt. Ich fand das Rennen sehr spannend bis zum Schluss. Also gab einige Überraschungen, beispielsweise, dass der junge Mexikaner Isaac Del Toro. Ja. Riesentalent bei UAE, der sich da ja erstmals hervorgetan hat und
der letztjährige Singer Tour de l'Avenir. Hast du auch schon
du hast, glaube ich, vor der Saison auch gesagt, das ist einer, den kann man durchaus im Auge behalten.
Ja, mit Sicherheit. Also da muss man jetzt kein großer Radsport, sag ich mal,
aber
Experte sein.
Aber tut es auch nicht.
Den auf der Liste zu haben. Aber nee, er hat dann super Einstand gefunden, hat die zweite Etappe, meine ich, war es, gewonnen. Und ja, der Rest der Etappen, drei Etappensiege, wie gesagt, also für Bora Hansgrohe hat das erstmal Druck weggenommen durch Sam Welsford. Waren es drei sogar, ich glaube. Ja. Genau. Und zum Schluss war es dann halt unheimlich knapp bei der letzten Ankunft am Mount Lofty, also Villanga Hill war davor. Ja, und Stephen Williams hat das dann ganz knapp gewonnen, auch natürlich für eine Mannschaft wie Israel Premier Tech, die in der zweiten Liga jetzt sind. Ein großer Erfolg, also Gesamtsieg bringt da 500 UCI-Punkte bei dem Rennen auch, also bei so einer Rundfahrt, hilft denen natürlich weiter.
Ja, es ist schon das also nee, umgekehrt muss man eigentlich sagen, ne? Die waren das erste und da gab es schon das zweite Team, welches aus der zweiten Liga eine Rundfahrt gewinnt. Vielleicht auch ein bisschen ein Trend? Nee. Vielleicht werden auch einfach die Zweitligateams besser? Man weiß es nicht so genau, ne?
Ja, man muss natürlich auch fairerweise sagen, ein Team wie Israel Premier Tech, boah, hat schon das Budget, sage ich mal, zumindest eines im Mittelfeld der World Tour. Also die können sich schon Fahrer da leisten, die hätte, weiß ich jetzt, eine Team Bardiani CSF nicht unter Vertrag.
Und vor allen Dingen, man muss ja auch bedenken, zweite Liga bedeutet auch nicht nur, dass man, wenn man das bedeutet auch, sagen wir mal so, dass man bei gleichem Budget einfach weniger Kosten hat, ne? Weil du nicht an so viel Rennen teilnehmen musst und deswegen vielleicht.
Du musst die Lizenz nicht bezahlen.
Ah, okay. Ja, das auch. Aber ich dachte jetzt auch, du musst nicht bei so viel Rennen teilnehmen, musst dementsprechend auch, kannst du auch vielleicht so 4, 5 Fahrer weniger gönnen.
Nö, ich glaube also, wenn du dir den Kader von denen mal anguckst, die haben auch 30 Fahrer im Kader. Okay. Da sind jetzt auch keine, ja, sag ich mal, Mindestlöhner dabei.
Ja, aber
die werden schon alle ganz gute Schecks ausgestellt bekommen.
Ja, okay. Dann mache ich mir keine Sorgen mehr um den Rick Zabel. Dann soll es ihm auch weiterhin gut gehen. Der, glaube ich, jetzt seine letzte Saison da fährt, oder? Oder hat nochmal einen Vertrag bekommen?
Aktueller Vertrag läuft bis Ende 24. Ja.
Gut. Haben wir das auch? Jubelfeld des Jahres haben wir noch. Als Video, also ist dann hier verlinkt unter der Folge.
Ja, kann man sich anschauen. Also
ja, wenn man mal schlechte Laune hat und was machen will.
Werden die meisten Radsportfans mitbekommen haben, das war bei der Classic War, also ist jetzt auch schon wieder 2 oder 3 Wochen her, wo Tobias Harland Johannessen von Team Uno X, ja, also auf den ersten Blick unverständlich für den Zuschauer, sich seine ganze Arbeit irgendwie zunichte macht, weil er die letzten 50 Meter schon die Hände vom Lenker nimmt und da anfängt zu jubeln und dann fährt Lenny Martinez, war es glaube ich, noch vorbei. Aber ich kann es mir einfach nur so vorstellen, dass da war ja auch so eine Art Zielstrich oder sowas schon vorher aufgemalt.
Der hat sich geirrt,
da, ja, der hat sich einfach darin geirrt, also und gedacht, da ist dann wahrscheinlich schon die Ziellinie und war dann völlig perplex, als da noch einer von hinten vorbeikam.
Ja, also passiert alle Jubeljahre mal, sieht natürlich extrem doof aus. Jeder, der schon länger den Radsport folgt, muss natürlich direkt, wir hatten den Namen Zabel schon mal an Erik Zabels, mein Lanz an Remo Fail denken.
Ja, aber das war ja nochmal extremer. Also der hat sich ja nicht einfach nur kurz die Hände vom Lenker genommen und hochgerissen, sondern sich schon mega abgefeiert
über
3, 4 Sekunden.
Ja, trotzdem war für mich direkt der erste, ist immer der erste Gedanke, wenn sowas passiert bei mir. Kann ich nicht rum. Aber ja, ist lustig so anzuschauen. Aber natürlich für alle Beteiligten. Nur nicht für alle Beteiligten, aber für den einen Beteiligten ziemlich doof. Muss man sagen. Ich will gehen. Ja, haben wir noch zwei Themen, ne? Was hält Velodrom von Saudi-Millionen? Ist die Überschrift über den nächsten Punkt. Ich sagte im Vorgespräch schon, halte ich viel, wenn sie bei mir hin ankommen. Wenn sie woanders hingehen, sind sie mir egal. Stimmt aber auch nicht so richtig. Was ja, soll gut, man sagen?
Es geht um das Projekt OneCycling, was gerade in aller Munde ist. Da geht es darum, dass ein Investor bzw. eine Investorengruppe aus Saudi-Arabien, also der saudische Staatsfonds ist das, meine ich, die auch schon in verschiedenen anderen Sportarten Geld investieren, massiv mit Geld in den Markt drängen, teilweise Gehälter bezahlen, die über sonst also europäische Konkurrenzwettbewerbe oder Ligen, sage ich mal, wo es der Fall ist, nicht bezahlen können, deswegen da viele Stars anlocken. Und die wollen jetzt halt auch in den Radsport drängen, mutmaßlich, und sind bereit, da 250 Millionen Euro erstmal auf den Tisch zu legen. Was soll damit passieren? Im Grunde genommen ist es, haben sich verschiedene Teams, also ich meine, es sind nicht alle, sondern ein Teil der Teams, sind bereit, da mitzumachen, bei so einem neuen Format, sage ich mal, diesem One Cycling. Da geht es darum, ja, vor allem auch den Radsport so ein bisschen zu modernisieren, anders zu vermarkten, also zum Beispiel TV-Rechte zentral zu vermarkten, Teams an Einnahmen zu beteiligen. Also eigentlich im Prinzip
was Sachen,
die man aus wirtschaftlichen Gründen oder auch als neutraler Zuschauer als gut erachten würde. Knackpunkt bei der ganzen Geschichte ist natürlich, also es sind wohl auch einige Rennveranstalter bereit mitzumachen, nur die ASO steht dem wohl noch skeptisch gegenüber und damit steht und fällt natürlich das ganze Projekt. Also wenn du, klar, also es gibt jetzt schon verschiedene Szenarien, die halt ausmalen, was passiert denn, wenn jetzt dieser saudische Investor oder sag ich mal 80% der Teams davon überzeugt sind, bei diesem Projekt mitzumachen und zu sagen, okay, dann starten wir halt nicht bei der Tour de France.
Ja, eben. Also, das wird nicht funktionieren.
Genau.
Die ASO, das ist, die ASO ist, Entschuldigung, wenn ich da an der Stelle die ASO ist einfach ein gottgleiches Institut, eine gottgleiche Institution im Radsport. Da kann die UCI sich sonst dreimal im Kreis drehen und sagen, ihr seid doof. Da kann sich jeder Scheich irgendwie seine Millionen versuchen, der ASO in den Allerwertesten zu schieben. Die ASO ist einfach das Allergrößte. Also die sind Herrscher über Sachen wie Paris-Roubaix und die Tour de France. Ohne die ASO kann sowas nicht funktionieren, glaube ich.
Ja, ich würde auch sagen, damit steht und fällt das Ganze. Also es hat man auch, es gab ja schon verschiedene Anläufe in der Vergangenheit, mal ja, so ein neues Projekt aufzusetzen oder den Radsport zu modernisieren. Der steht natürlich irgendwo an einem Scheideweg. Also es muss sich jetzt irgendwie mal was tun, was den Sport so ein bisschen auf einen neueren Stand bringt oder auch attraktiver zum Zuschauen macht. Aber solange du halt nicht die ASO an Bord hast, können auch die das knicken. Also da wird sich dann wenig dran ändern. Und machen wir uns nichts vor, die ASO ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, will ich so sagen. Und die
ist das so, das wusste ich nicht. Aber also
und die schauen halt am Ende des Jahres auf ihre Rendite. Und die fällt eigentlich immer ganz gut aus, kann ich mir vorstellen. Ja. Und die möchten wenig daran ändern.
Ah, das ist meistens so. Ne? Die Unternehmen, die guten Gewinn machen und alle zufrieden sind und die wollen nichts ändern. Und warum auch? Solange es der ASO gut geht, wäre ich, wenn ich jetzt der Herr ASO wäre, ne, und würde dann jeden, ne, könnte man ein gemütliches Leben führen, würde jeden Monat ein kleines Scheckchen kriegen, was mich zufriedenstellt. Welche Motivation soll er haben, das zu ändern? Also würde ich keine sehen. Und ja. Man hat ja oft genug, hat ja auch schon die, also ich habe das, was man dazu lesen konnte, es war von Eintrittskarten die Rede. Also, ne, da läuft ja schon der, also da läuft ja schon der Radsportfan in mir innerlich amok. Ne? Da habe ich ja schon meinen Falling-Down-Moment.
Du hast es ja auch schon einmal selbst mitgemacht beim Crossrennen, oder?
Ja.
Also in Belgien funktioniert natürlich sowas.
Ja.
Bei
da hast du mich jetzt aber wirklich eiskalt erwischt und recht.
Bei der Flandern-Rundfahrt wird das, meine ich, auch schon praktiziert, beziehungsweise okay. Da gibt's ja rundherum ja so VIP-Pakete, die man zum Beispiel buchen kann, womit der Veranstalter zusätzlich noch Geld reinholt. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wer bekommt das Geld? Also bekommt es jetzt der Veranstalter? Bekommt es die Polizei, die das absperrt? Bekommt es die Teams? Bekommt es die Fahrer? Also muss halt geregelt werden. Und das stelle ich mir schon mal schwierig vor. Ja, und auf der anderen Seite würde ich fast sagen, diese zwei, was haben wir gesagt, was wird kolportiert an Summe 250 Millionen? Genau, die müsste wahrscheinlich nochmal der saudische Staatsfonds drauflegen und die 500 Millionen alleine an die ASO geben, damit die sich überhaupt irgendwie in Bewegung setzen.
Also, damit die mal zuhören.
Du bringst ja immer diesen guten Spruch irgendwie, ich scheiß dich mit Geld zu, ja, dass du...
Ich mach dich platt, Chris, ich stecke dir hinten rein, ich stecke dir vorne rein und irgendwann... Dann hörst du mir, dann wirst du mir.
Genau, da müssten die schon noch, also eine exorbitant höhere Summe, glaube ich, an die ASO geben, damit die bereit wären, irgendwas von ihren Rechten abzugeben. Und
allein die Überlegungen zum Rennkalender, ne? Wenn die ASO hat ihre Rennen. Und wie willst du, es ist auch, finde ich, eine interessante Frage für einen Fahrer, ne? Also was machst du jetzt, ne? Du hast hier die Tour de France im Sommer, ne? Und parallel findet noch die Tour de Middle West in den USA statt, ne? Weil da ist auch viel Geld. Wenig Geld, weiß nicht, wie viel Geld da ist, aber da erwartet sich dann ein Sponsor vielleicht was davon, dass auch Radsport in Amerika wieder nochmal populärer. Machst du da eine 3-Wochen-Tour? Ja, wo fährt der Jonas Vingegaard denn dann? Da, wo er pro Renntag nochmal 20.000 Euro einfach oder Dollar bekommt? Oder bei der Tour de France?
Ja, das ist die Frage.
Ja.
Also ich bin mir da nicht sicher. Also ich kann mir aktuell kein Szenario vorstellen, in dem das funktioniert, ohne die ASO an Bord zu haben, um das.
Oder wo du einfach einen Geldhahn hast, der unversiegbar ist und wo es die ganze Zeit raussprudelt und einfach verteilt wird.
Auf der anderen Seite muss das Geld ja irgendwie wieder reingeholt werden. Also Investoren wollen ja auch irgendwann was sehen.
Ja. Verständlicherweise auch, ne?
Wie soll sich das refinanzieren?
Also ich bin da, ich finde Teile der Gedanken, die da getätigt werden, richtig. Ne? Also ich glaube auch, dass der Radsport sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit besser vermarkten lässt, als es im Moment passiert. Nur, ob das jetzt der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Also, aber ich habe auch keinen besseren, das muss ich auch dazu sagen. Ne? Also das wäre jetzt auch so.
Nee, es ist einfach eine festgefahrene Situation oder ein Teufelskreis. Also solange es niemand schafft, die ASO irgendwie dazu mit an Bord zu holen, sei es in welchem Projekt auch immer, wird sich nichts tun, weil die sind zufrieden mit der aktuellen Situation. Oder aber die Tour de France wird unpopulär, dann werden sie sich selbst ändern müssen. Aber das sehe ich auch nicht.
Das sehe ich auch nicht, nein, absolut nicht, im Gegenteil. Ja, aber vielleicht wird die ASO auch gieriger, ne? Das kann ja auch sein. Und versucht selber aus sich heraus Konzepte zu entwickeln, die dazu führen, dass Dinge sich ändern und das dann als Blaupause für andere gelten kann oder dann gesagt wird, hey, die ASO macht das und das so und ich sehe, so viel Gewinn macht die dann, dass die ASO ein Franchise wird, ne? Oder so etwas in die Richtung, ne? Also wir übernehmen das Konzept ASO. Also ich bin gespannt, aber wie gesagt, ohne die ASO kann ich mir das nur schwer vorstellen. Andererseits, ne, wenn ich hier aus der Anmeldung auch noch lese, wenn Lefebvre sagt, es ist immer dasselbe Lied, es gibt so viele negative Leute im Rennsport, wenn wir nur rumsitzen, wird nichts passieren. Wenn sie ein Wunder sehen wollen, fahren sie nach Lourdes, aber wenn wir Dinge ändern wollen, müssen wir daran arbeiten und zwar in dieselbe Richtung. Naja, ne, also Patrick Lefebvre hat sich jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren jetzt auch nicht als jemand hervorgetan, der viel in eine Richtung geändert hat, ne, weil es tut sich ja nicht viel. Also wenn er jetzt mit seinen 69 Jahren der große Zampano und Veränderer und Revolutionär werden will, weiß ich nicht, ob er da nicht schon mal früher hätte auch anfangen können.
Ja, also du stellst du vielleicht nicht der Richtige vors Mikrofon sozusagen.
Nee, dem sollte man jedes Mikrofon wegnehmen und das sagt ja auch die Frau von Julien Alaphilippe, glaube ich, ne?
Ja, ja. Das war in der letzten Woche ein großes Gesprächsthema, wo sich viele eingeschaltet haben, bis hin, glaube ich, sogar zum französischen Radsportverband, der sich dazu geäußert hat.
Ich habe so den Anfang dieser Welle mitbekommen, ne? Also dass Lefebvre sich das erste Mal geäußert hat, dass seine Frau, die Frau von Julien Alaphilippe, sich dann dazu geäußert hat, aber dass es dann noch weiter gesponnen wurde, dass Lefebvre so ein bisschen zurückgerudert ist, habe ich noch mitbekommen. Aber da war auch Schluss, dass sich das noch so weiter eskaliert.
Ja, das war schon vorher, bevor er zurückgerudert hat.
Ah, okay. Nee, das habe ich nicht. Dann fehlte mir der Teil dazwischen. Ne, also sie ist ja auch, glaube ich, ist sie nicht auch eine Fernsehexpertin oder so etwas?
Die Renndirektorin der Tour de France, der Frauen.
Ah, okay. Dass die so eine hohe Position hat, wusste ich nicht. Ja, und
also sozusagen das Pendant zu Prudhomme. Christian Prudhomme.
Okay, der weibliche Prudhomme, also nee, sie ist nicht der weibliche Prudhomme. Prudhomme ist der weibliche, männliche Rousseau, sagen wir es so. Ja, also Julien Alaphilippe hätte sich nur noch zurückgelegt, Party gemacht und keine Leistung mehr gebracht. Das ist so ein bisschen zugespitzt, was Lefebvre gesagt hat.
Genau, und dann soll es zwischen ihm und dem Fahrer und in Anwesenheit von Mario Rus und dessen dem Fahrermanager ein klärendes Gespräch gegeben haben mit Lefebvre. Und da hat er wohl gesagt, wenn du noch einmal Mist baust, werde ich dich auf der Stelle feuern.
Mitarbeitermotivation par excellence.
Ja, und genau, die Aussagen zu viel Party und Alkohol sollen in dem Interview, dem ursprünglichen, was er dem, wie hieß es, Humo-Magazin gegeben hat, sich auf die Zeit vor 2023, also nicht auf das Jahr 2023 bezogen haben. Und seither soll Alaphilippe keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt haben.
Mhm, okay.
Also das, so ist er dann später zurückgerudert und hat so eine Aussage im Prinzip nach der anderen so ein bisschen versucht vom Tisch zu holen.
Ja. Aber wenn sowas erstmal raus ist, ist gerade von der Lefebvre das schwer wieder einzufangen. Aber andererseits, ne, also von ihr kamen ja, also von der Tourdirektorin, ich habe den Namen, Rousseau?
Marion Rus.
Rus. Von Rus kam man auch so nach dem Motto, ey, wir haben ein kleines Kind, die Zeit der Party sind lange vorbei. Und jeder, der ein kleines Kind hat, hat sofort gesagt, ja, hast recht. Also insofern, ich fand das eine große Gossip-Geschichte, die Unterhaltungswert hat, aber auch wieder bewiesen hat, also wie jetzt auch, ne, da aus bei der anderen Geschichte mit dem Finanzierung und so weiter oder mit dem Vermarktungsmodellen. Lefebvre kann es einfach, also klar, wenn ich jetzt Radsportreporter wäre, der irgendwo bei einer Veranstaltung ist und da läuft Lefebvre rum, versuche ich dem auch immer ein Mikro unter die Nase zu halten, weil ich brauche dem nur irgendein Stichwort geben und der wird irgendwas lospoltern. Die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwas lospoltert, ist nicht gerade klein. Wir hatten ihn doch mal den Donald Trump des Radsports genannt, ne? Also so.
Ja.
Aber schaffst du immer wieder.
Auf der anderen Seite weiß er ja auch, was er tut. Also vielleicht ist es so seine Art, die Fahrer irgendwie zu kitzeln, nochmal irgendwie. Mhm. Also aus einem Fahrer, der jetzt die letzten Jahre nicht so viel Leistung gebracht hat, nochmal was rauszuholen. Aber ja, als Fahrer würde ich mir dann gut überlegen, ob ich nochmal da einen neuen Vertrag unterzeichnen. Auf der anderen Seite auch spannend ist ja jetzt nicht nur Patrick Lefebvre, der bei dem Team ist und versucht, Fahrer zu motivieren, sondern in dem Buch von Daniel Martin, verfolgt von Panda-Bären, was ich jetzt gerade gelesen hatte, der auch mal bei der Mannschaft war, erzählt ja auch so ein paar interessante Geschichten, wie die halt psychologisch versuchen, die Fahrer da zu motivieren und das auch
zu brechen.
In den meisten Fällen klappt tatsächlich, ne? Also Daniel Martin, der da auch eine gute Zeit erlebt hat, ein Mark Cavendish, den man damals wieder zurück auf das Niveau gebracht hat, also auch einen Fahrer wie Philippe Gilbert, den man damals wieder zu großen Siegen geführt hat, die haben da schon ihre eigene Art und Weise, sage ich mal, in der Mannschaft, Soudal Quickstep, die vielleicht nicht für jeden Fahrer funktioniert, aber doch für einige.
Okay. Hatte ich dir das gegeben, das Buch? Ich habe das, glaube ich, noch nicht gelesen. Nee, muss ich mir auch mal sorgen. Nee. Ja, aber wäre nicht mein bevorzugter Stil, sag ich mal vorsichtig, das so Leute anzugehen und so von Leuten angegangen zu werden.
Mit Sicherheit nicht, nein.
Aber
war eher unter der Gürtellinie.
Wie denn Martin angegangen wurde?
Nee, wie
so.
Die letzten Aussagen.
Ja, die auch. Oder die erst recht, ja. Aber ist halt auch, also finde ich zumindest, ist ein schwieriger Stil einfach, ne? Also, und da, also am Ende des Tages, wer weiß, wie viel Gehalt er mehr bezahlen musste aufgrund seines Stils, weil die Leute nicht gekommen sind, weil sie da fahren möchten, sondern weil einfach, also, weil sie eigentlich da nicht fahren möchten, aber er ihnen so viel Kohle geben musste, dass sie da fahren, dass es dann doch funktioniert, ne? Also, ich mag das nicht. Ich mag das, glaube ich, einfach nicht. Vielleicht muss man das auch einfach so dann sehen und sagen. Wäre nicht meins. Aber naja, er hat sein Team ja auch voll. Also mich braucht er nicht. Insofern alles gut. So, jetzt bin ich mal ganz gespannt, wenn ich auf, ich habe nämlich schon lange nicht mehr die Software aufgemacht hier mit der Aufnahme. Wie lange? 1:45, das hatten wir lange nicht mehr. Aber wir hatten noch viel zu erzählen. Wir haben eine Sache noch vergessen, die müssen wir noch machen. Die nächsten Rennen. Also was steht an im Kalender? So jetzt sagen wir mal die nächsten zweieinhalb Wochen.
Am Wochenende ist am Samstag Strade Bianche.
Radsportfest.
Auf jeden Fall. Auch mit neuer Strecke. Also sogar noch mal ein bisschen ausgebaut, was die Schottersektoren angeht.
Und ich glaube auch länger geworden, ne? Also ja.
Also es entwickelt sich immer mehr in Richtung, gut, da werden einige Radsportfreunde für Grillen Richtung eines Monuments, zumindest was die Streckenlänge angeht. Und dann haben wir natürlich Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico. Paris-Nizza ab Sonntag, Tirreno-Adriatico ab Montag und am 16.03. dann Mailand-Sanremo.
Ja. Und dann war Mailand Sanremo, dann sind wir schon beim 18.3. Jahr, dann sind wir schon bei Katalonien-Rundfahrt, Brügge Panne, E3-Preis, Scandalwegen, da geht's dann weiter. Aber da werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorher nochmal ins Mikro werden wir reinsprechen. Genau. Thomas, vielen herzlichen Dank für mich abzudenken ein bisschen und ich hoffe, ich konnte auch noch den einen oder anderen Aspekt zumindest einbringen. Wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute, bleibt gesund. Ich hoffe uns allen, ich hoffe für uns alle, dass jetzt bald das Wetter auch wieder besser wird, dass wir uns an schöner Sonne erfreuen können, dass du bald dann auch wieder Radfahren kannst und Und bald kommt jetzt ein Snack. Cycling World steht bald vor der Tür, da kann man uns dann auch sehen, beziehungsweise treffen, beziehungsweise guten Tag sagen. Und wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und fahrt viel Rad. Tschüss.
Tschüss.